Aber I see you in the pit, ne? Also vor der Show, der Chris, dem springt schon der Schalk aus dem Nacken. Aber ich glaube, es wird mir wirklich passieren, dass ich mir da so 2 Cola Libre vorher reindrücken werde und in der ersten Reihe richtig Stress im Publikum machen werde. So richtig
Stress, David, sagst du.
Wäre richtig Stress und dann bildet sich bestimmt so eine Bubble und sagen, was ist das denn für einer?
Was ist das für ein Atze, Alter, ey?
Weil die mich auch anzünden und immer angezündet haben, weil das so eine fantastische Band ist, so, Killer.
Killer.
Geil. Ja, moin. Schön, dass ihr wieder alle da seid und zuhört. Willkommen beim Kerngeschäft-Podcast, Folge Nummer 119, lieber Lin. Und,
richtig.
Ich habe es gerade im Vorgespräch schon gesagt, wir haben uns wirklich jetzt auch schon länger auf diese Folge bzw. auf unsere heutigen Gäste gefreut, denn ich glaube, das klingt immer so ein bisschen komisch und cheesy, aber das stimmt leider wirklich. Wir sind ja beide richtig große Fans von euch beiden, lieber Chris und lieber David, denn wir haben heute die Gruppe Fjord am Start. Schön, dass ihr da seid.
Einen herzlichen guten Tag.
Hi. Die sind jetzt endlich da.
Ja, die Aachen-Connection und ich, finde ich geil.
Die Aachen-Connection und du, ja. Quasi
zwei Leute, die es nicht schaffen, ihre Mikrofone zu aktivieren in eurem Podcast-Programm. Das spricht für die Qualität dieser Kapelle.
Ach, Technik sind wir nicht
alles
so
Punkrock
gut
drin und so, ne?
Ja.
Alles Punkrock, finde ich gut.
Ja, Jungs, wir nehmen heute an einem, was ist denn heute eigentlich? Donnerstag? Heute ist Mittwoch.
Mittwoch.
Bisschen zu schnell. Mittwoch vor dem Release von eurem neuen Album. Wenn die Folge online geht, dann sind wir quasi Mittwoch nach dem Release eures Albums. So viel zum Kontext. Wir haben gerade schon mit Chris so ein bisschen im Vorgespräch drüber gesprochen, wie es denn jetzt so ist. Aber vielleicht jetzt mal so offiziell. Wie fühlt es sich an, jetzt so ein paar Tage vor Platte? Ist das so ein bisschen... Ist das Routine? Wisst ihr genau, was da jetzt passiert? Oder ist das immer noch so super aufregend?
Ich habe bei mir ganz lustig. Ich hab das Restate immer vergessen. Also ich wusste, also ist wirklich überhaupt gar kein Scherz. Aber ich habe dann irgendwie auch, ich habe wirklich lange Zeit keine Peilung gehabt, wann das Ding kam. Bei anderen Platten wusste ich das irgendwie immer so ein bisschen besser. Bei der hatte ich es nicht auf dem Plan, aber es liegt wahrscheinlich daran, dass wir so unfassbar viel gerade irgendwie so zu tun haben, machen, tun und rumwibbeln an so vielen Fronten, dass man das ein bisschen vergisst. Jetzt weiß ich, es ist der 20. Februar in 2 Tagen.
Mhm.
Ja, und das kriegt man dann durch die Dichte an weiteren Mails und weiteren Nachrichten dann irgendwann mal mit. Also das soll sich nicht so abgefuckt routiniert anhören, aber es ist halt irgendwie... war das Release-Date so ein bisschen egal. Also für uns als Band. Ich glaube, für Leute ist es total, ich kenne das ja, wenn man sich auf einen Release freut, dann hat man den irgendwie so markiert im Kalender und damals ja noch, man ist da irgendwie in den Plattenladen gerannt und hat sich dann die Platte geholt. Ich kann mich da noch sehr, sehr gut an Turbostadt vor meinem Leis erinnern, als die kam, da war ich sowas von gehypt auf diese Platte und bin in den Aachener Saturn gerannt. Saturn.
Junge.
Zum lokalen Plattenhändler nicht geschafft hat. Die waren ja da auf so einem Warner-Abriss, glaube ich, das ist ja die erste Platte, die ja gekommen ist. Und dadurch gab es die natürlich bei Saturn und ich bin im Release-Date in den Saturn rein, um diese Platte zu holen. Also hatte da so eine richtige, so richtig, richtig Bock. Und dann ist es, glaube ich, für Leute immer geiler als für einen selbst, weil man kennt ja schon, was da kommt. Ne?
Mhm. Ja gut, ihr seid da, wenn ich jetzt den Pressetext richtig in Erinnerung habe, seit anderthalb Jahren quasi mit dran gewesen mit der Nummer. Irgendwie im September 2024 habt ihr, glaube ich, angefangen. Aber habt ihr denn trotz allem irgendwie so ein Ritual? Geht ihr da am Freitag dann irgendwie schick essen? Oder ist das so, ja gut, Platte ist draußen, Freitagabend Füße hoch oder was?
Unser Label, ja, schieß los. in eine von diesen zahlreichen Mails war ja so, lass mal irgendwas Besonderes an dem Tag, so ein Release-Show verdönse oder so. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, wir entscheiden uns fürs Saufen. Also unter uns so.
Finde ich stark.
Also ohne, also die irgendwie so die Basis. Ich glaube, wir würden uns irgendwo ordentlich zukesseln. Ich glaube, das ist gerade mal so ein Stück weit der Plan. Wir hatten da irgendwie, sorry für viele Leute, die vielleicht da irgendwie so richtig Bock drauf haben, aber wir fanden es irgendwie so geil, dass wir diese Platte irgendwie oder diesen Abend in die Platte rein uns ganz alte, schlechte Geschichten erzählen, dass es besser ist als irgendwie so ein durchgeplanten Show-Gedönse oder so. Das werden wir, glaube ich, tun. Wir werden uns jetzt ist die Zeit für die besten Trinksprüche, wie man das beschreibt.
Einen in den Helmrömern.
Ja, einen in den Helmrömern. Ja. Darauf habe ich jetzt gewartet. Haben wir viel zu lange nicht gemacht.
Richtig in die Sakristei orgeln.
Ich finde schön, wie Chris ganz betroffen einfach den Kopf nur schüttelt.
Ich kann dem nur zustimmen. Also es ist auch wirklich so, dass wir ich finde das auch geil, dass wir das machen. Also jetzt das Saufen. Weil wir irgendwie in der letzten Zeit es klingt halt so, als wäre das so voll das One-Off-Event des Lebens. Aber es ist halt wirklich gerade im Moment ein bisschen so, dass wir so wenig irgendwie Zeit haben, um irgendwie mal so uns zu treffen, ohne dass wir irgendwas machen, was, keine Ahnung, besprechen, proben, schreiben und alles. Also ist dieser eine Termin jetzt zum Album-Release, wo wir uns wahrscheinlich dann auch wirklich einfach nur ein paar Bier trinken, ist das echt schön auch. Also freue ich mich auch drauf.
Da haben wir es natürlich reingezimmert, weil Grand Hotel gesagt hat, ja, da ist nichts im Kalender, weil da ist ja irgendwas Release-Show-mäßiges und wir haben es dann natürlich mit Leben gefüllt.
Natürlich.
Ne? Und jetzt,
Label ist ganz stolz auf euch.
Ja.
Nee, sind sie, glaube ich, wirklich. Aber okay. Also der Vibe stimmt auf jeden Fall, gefällt mir gut. Jungs, ihr habt uns Songs mitgebracht. Wir haben ja jetzt neuerdings eine neue Rubrik, wo wir quasi unseren Gästen so ein bisschen die Bühne geben und sie einfach mal Songs auswählen lassen, worüber sie dann sprechen wollen, anstatt dass wir jetzt sagen, ey, hier, keine Ahnung, Linkin Park hat schon wieder einen neuen Song, was sagten die ihr dazu? War auch total gespannt auf eure Auswahl und hab mich, ich fange jetzt einfach mal an, einen auszuwählen, hab mich sehr darüber gefreut, dass wir die Gruppe Hy-Vis auf der Liste haben mit dem Song Mind's a Lie. Von wem kam der? Kam der von euch beide oder ist das so ein Personal Favorite?
Also wir sind beide, glaube ich, so, ja, beide eigentlich gleichermaßen Fans von dieser Band. Ich kenne die noch gar nicht so lange, muss ich sagen. Ich glaube, ich habe die so vor einem Jahr oder so, habe ich die kennengelernt, weil ich mal irgend so ein Video gesehen habe von denen auf irgendeinem Festival, was sie gespielt haben, irgend so ein Zelt. Und dann dachte ich, also geile Show. Und bin dann da so hängen geblieben und fand halt einfach, ich fand den Vibe irgendwie super geil. Also irgendwie diese Band hat so ein, weiß nicht, die haben, also im Moment fahre ich irgendwie auch mehr ab auf so, also Realness irgendwie, also so eine Roughness und so ein bisschen so ein Atmosphäre und Charakter. Und irgendwie finde ich, dass die davon so tonnenweise haben. Ich finde das irgendwie, auch gerade dieser Song, den wir dadurch geschickt haben, hier Mind's a Lie, der ist ja auch so in deren Kosmos schon fast so ein bisschen experimentell, würde ich sagen. Also irgendwie, voll, weil er auch dieses Sample drin hat und irgendwie so diese etwas langatmigere Struktur und so. Aber ich finde das halt so geil, das hat mich schon, irgendwie der Song hat mich schon über so einige Zugfahrten getragen, wo ich aus dem Fenster geglotzt habe und irgendwie, wo ich dachte, geil, das holt mich richtig in eine andere Stimmung rein. Also so mit so ganz viel Realness und irgendwie, weiß ich, also wenn du dir die Platten von denen anhörst, da sitzt ja kein Schlag auf der Eins. Es ist ja wirklich unglaublich, wie geil rough das recorded ist und wie real. Und das ist irgendwie, hat das einfach, ich finde das super geil. Also wie holt mich das total ab? Ich finde so, das beamt mich irgendwie so ein bisschen weg. Finde ich mega.
Ja, check ich voll. Also wir haben die, nee, Lin, du warst gar nicht dabei, ich hab die.
Ich war nicht dabei, genau.
wir haben diese Band schon das eine oder andere Mal nämlich thematisiert, weil ich die letztes Jahr beim Jera On Air Festival gesehen habe. Und auch wirklich, also ohne zu übertreiben, das war irgendwie so Top 5 Konzert ever für mich. Also das war einfach so krass. Es gibt ja so diese Bands, wo du auf dem Festival links und rechts die ganzen Leute stehen hast, die irgendwie, also es ist ja auch so die Magie von irgendwie neben der Bühne stehen, ist auch nur so bedingt geil, weil eigentlich, du bist zwar nah dran, aber du hörst eigentlich auch kaum was. Deswegen ist es eigentlich auch so ein bisschen verschenkt, wenn man sich so einen Auftritt irgendwie von der Seite anguckt, aber nichtsdestotrotz heißt das auch was, wenn die komplette Bühne voll ist mit Leuten, weil die irgendwie alle Bock haben, sich das reinzuziehen. Und das war einfach wie so ein, ich weiß es nicht, also es war wie so ein Naturereignis. Also die Leute sind so von links nach rechts und auf die Bühne und wieder runter und so, aber es war halt irgendwie trotzdem so eine Feierstimmung. Es hatte gar nicht so dieses Hardcore, wir müssen uns auf die Fresse hauen, Getue irgendwie, sondern es hatte einfach so einen richtig schönen, positiven Vibe, finde ich. Und gerade der Song war live auch irgendwie krass. Also der hatte wirklich diesen Trip-Hop-Sample am Anfang und so. Ich finde, das hat irgendwie so einen richtig geilen Bruch noch in der Live-Show gehabt. Auf jeden Fall auch letztes Jahr irgendwie einer meiner, oder vorletztes Jahr einer meiner Lieblingssongs auf jeden Fall gewesen. Geiles Ding.
Stark. Wir hatten das so ein Stück voll parallel.
Ja, ich finde den auch.
Wir hatten das so ein Stück parallel, als ich, also ich glaube, ich habe die auch super spät kennengelernt, also auch jetzt mit der letzten, also mit der Guided Tour erst, jetzt mit der letzten Platte. Und ich weiß nicht, ich bin von Wiesbaden, vom Tätowieren nach Hause, also zurückgefahren und war total zerstochen. Also war wirklich irgendwie wieder mal schlimm mit einer Frage, warum tut man das denn alles? Und hab dann irgendwie bin über irgend so eine Playlist auf das Album irgendwie gekommen. Irgendwie lief Guided Tour als Song und ich habe gedacht, also instant, man ist ja so versauert von, zumindest bei mir ist das so ganz krass, von Musik, mit der man groß geworden ist. So, es gibt so die Knocks und die Bands, wo du einfach denkst, okay, krass, da kommt halt nichts dran. Versteht auch irgendwie kein anderer. Es ist auch immer, glaube ich, emotionsverhaftet. Du hattest das Feeling mit der Band und dadurch macht das mit mir. Also ich finde es super schwierig, dass mich neue Musik sofort irgendwie krass abholt. Also so eine neue Band, die ich nicht kennengelernt habe. Aber wie Chris sagt, bei denen war das so. Und das Kuriose war, ich habe den Song gehört und habe gedacht, Alter, die sind ja noch nicht mal tight zusammen oder so. Oder das ist noch nicht mal, ich weiß auch gar nicht, das Schlagzeug klingt da, als ob man das in so einem Keller aufgenommen hat oder so. Also überhaupt nicht nach dem Motto, wie man heute an moderne Produktionen rangeht. Alles muss halt fett sein und kesseln und alles muss zusammen sein. Ich glaube, da war wirklich eher so dieses, ich will diese Herangehensweise, ich will den Moment der Band in dem Song total einfangen und dann ist mir auch scheißegal, ob der Amp jetzt nicht so geil klingt oder dass ich genau diesen Vibe brauche ich. Und das hat's halt komplett ausgelöst und hat mich dann erstmal, was machen die denn sonst noch so? Und dann kam so wie Songs wie Trauma Bonds und so, dann bist du so ein bisschen, dann bist du ein bisschen mehr da rein gekesselt und du merkst halt, das ist, glaube ich, so ein ganz großes Stück von uns auch, also parallel, wir saugen halt in irgendeiner Form an Authentizität von Bands, wenn die da rausgehen und einfach ihr Ding dahin zimmern und scheißegal, was sonst ist, auch scheißegal, ob du einen Ton triffst und dann kombiniert eben nicht mit diesem Tough Guy Hardcore, dass irgendwie alles Etikette braucht und man nur zu gewissen Sachen, die irgendwann cool finden darf und so. Und das war, glaube ich, da. Ich habe gerade so ein bisschen so ein Oasis-Vibe im Punk, hatte ich da so ein Gefühl irgendwie, dass alles für einen Moment scheißegal ist. Und deswegen voll geil. Wie spielt, wusste ich gar nicht. Wir wollen Festival Announce wohl mit denen spielen. Ja. So, ey, keine Ahnung, ich habe erst gesehen, so, ich dachte, wie geil und nochmal geiler, weil ich hab's live noch nie gesehen, ich wollte auf Tour dann dahin, aber hing dann, glaube ich, hing wegen Fjord im Studio oder so, irgendwann hatten wir diese Tour und ich konnte halt nicht hingehen, die haben die Wiesbaden gespielt und ich glaube, weiß ich, Kantine oder so, irgendwann war da so, wo sie relativ viel gespielt und wir haben auch irgendwie Support von Schieß mich tot.
Turnstile haben die.
Turnstile-Support. Ja, ja. Genau. Und, aber ich habe es nirgendwo gesehen bisher und deswegen geil, dass ich es jetzt im Sommer mal sehen kann, auf jeden Fall. Also aller spätestens.
Ja. So clever wie ich war, habe ich natürlich auch direkt gecheckt. Gibt es da irgendeine Verbindung? Die sind jetzt nicht zufällig oder ihr spielt irgendwie eine Tour mit denen oder die sind plötzlich Support oder. Also das hätte ich mit Sicherheit mitbekommen. Nein, das hätte ich mitbekommen, aber das war so, guck mal lieber nochmal nach. Und dann habe ich auch den Post heute gesehen, das war ja das Amplifier Festival in Hamburg.
Ja, genau.
Wo ihr unter anderem auch mit Biffy Clyro, Turbo Start, Get Up Kids, geil. Und noch viel mehr, aber unter anderem halt auch denen spielt. John Coffey sind auch dabei. Ja. Geiles Line-Up. Das kommt Anfang August und ist auch das erste Mal überhaupt in Hamburg.
Stimmt.
Bin ich mal Bin mal gespannt. Also ich finde, das ist auch ein cooles, nochmal so ein cooles anderes Festival, muss ich sagen, was vielleicht mehr so die Punk-Alternative-Leute ranholt, jetzt vielleicht nicht immer nur so ein Metalcore-Festival sein muss. Bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Gehen wir mal weiter zum nächsten Song. Rollo Tomassi.
Ja.
Ja. Aftermath. Warum denn dieser Song?
Ja, ganz kurios. Also ich kannte Rollo Tomassi einfach auch mal, ich glaube, es ein Stück weit, um open-minded-mäßiger an Mucke ranzugehen. Also ich kannte Tomassi schon super lang, haben mich immer komplett abgeholt. Aber dann kam halt diese Platte. Ich kann dir den Titel jetzt gerade gar nicht sagen.
Das ist auch Aftermath. Song. Time will die and love will bury it. Ja, ja.
Genau, und dann war das ja der erste Song. Und ich auch wieder mega gehypt auf eine Platte gewesen, das Teil da reingepfiffen und dann so erster Song und ich saß erstmal da so, aha. Also und dann so, ach krass, geil. So, also das war null erwartet, komplett abgeholt worden von Anfang an. Und aber weil es auch eben überhaupt nicht fingiert ist, so nach dem Motto, jetzt machen wir mal clean Gesang und irgendwelche Pop-Notes oder sowas, sondern man ist so. Ich glaube, die hatten da einfach richtig, richtig Bock drauf, mal so eine Nummer zu schreiben und damit auch, weißt du, durch den Tisch zu treten und zu sagen, jo, das ist ja der Opener der Platte und hier nach dem Motto Metalheads, get it, so, das sind jetzt halt wir und das fand ich halt einfach unglaublich stark. Ich finde, der Song ist nach wie vor einer der krass komponiertsten Songs, genreübergreifend von Pop über Rock zu Metal, da ist auch in der Produktion so viel hinter, so viel Geiles, also ist halt immer noch, also ständig in der Playlist und kommt da irgendwie nie raus, weil ich immer wieder begeistert bin von dem, was da so passiert. Hängt vielleicht auch noch dran mir, dass ich ja immer noch so ein kleiner Guilty Pleasure Popper bin. Also so, ich fahre ja auch so super gerne, so Indie-Pop-Sachen höre ich super gerne oder so. Ich höre auch immer sehr gerne eine Clüso-Platte, ne, so ist es voll ja geil. Nicht. Freundeskreis und so. Also ich bin schon so da sehr affin über cool gemachte Mucke, geile Akkorde, geiler Gesang und so. Und deswegen war ich super überrascht und ist dann so krass hängen geblieben. Und wo man dann nochmal denkt, also man kann, auch wenn man viel, viel kennt, begeisterungsfähig nochmal für neue Musik sein. Also das endet nicht irgendwann. Ich habe das lange gedacht, aber dann, das endet nicht. Irgendwie, wenn was richtig geil ist, dich trifft so, dann ist es egal, wann es kommt, ob das mit 50, 60, 70 oder halt so jetzt noch kommt. Man hat so sein, habe ich eben schon gesagt, mein Kosmos gehabt, aber dann kann man immer noch so geil, glaube ich, abgeholt voll. Werden. Einfach was voll schön ist.
Ja.
Ich habe, ich weiß nicht, ob man sehen kann, hinter mir steht tatsächlich die Grievances-Platte von denen.
Ja, genau.
Die war, das ist, glaube ich, die davor rauskam. Die haben zwischendurch so eine BBC-Sessions noch gemacht. Aber nach dem Album habe ich die auch irgendwie so ein bisschen aus den Augen verloren, muss ich gestehen. Ich kannte den Song auch gar nicht, warum auch immer. Und war natürlich auch ein bisschen irritiert erstmal, weil das Grievances-Album ist halt auch schon, es ist mega geil, aber halt auch sehr sperrig. Also es ist halt sehr Mathcore-ig da passiert ja auch irgendwie alles Mögliche innerhalb von einem Song. Und dann kriegst du halt mit Aftermath wirklich so einen sehr schönen, poppigen, angehauchten Post-Hardcore, was auch immer, Song. So. Richtig geil. Also hat mich auf jeden Fall mega abgeholt. Ich weiß nicht, Lin, hast du da auch, kennst du die Band eigentlich?
Ja, und ich kenne halt dieses eine sehr, sehr legendäre Video, wo die in London irgendwo in so einem Klamottenladen spielen. Glaube ich, ganz am Anfang, also wirklich irgendwie, die sehen auch alle noch super jung aus. Ich weiß gar nicht, von wann das ist. Und es ist halt komplett vertrackter Mathcore und du, das ist schon fast schon avantgardistisch, was da abgeht. Und du checkst es nicht so ganz, aber es hat irgendwie so eine Aura. Also das Video an sich hat schon eine Aura. Und dann, ich habe die halt nie wirklich verfolgt. Für mich war es ein Begriff, für mich war es ein Name, der immer wieder irgendwo aufgetaucht ist, gerade wenn es halt um das Thema Mathcore halt ging. Und fand ich halt jetzt beim ersten Hören von Aftermath auch so beeindruckend, dass das dann, also irgendwie passte das. Das war so poppig, ja, aber es war immer noch das, was ich von einem Rollo Tomassi jetzt erwarten würde, wenn ich mir jetzt so ein Bild davon denen im Kopf vorbereitet habe. Und voll. Fand ich spannend. Auch weil das auch nachher noch so aufgeht. Also das geht, das ist vielleicht am Anfang ist es super für sich geschlossen, bleibt für sich, ist so ein sehr ruhiger, auch für sich gemachter Track und irgendwann bricht das aber dann nach hinten raus so aus, wo dann wirklich so ein bisschen dieser Pop-Ethos entsteht. Ich kann es irgendwie nicht anders beschreiben. Ich finde es eigentlich, fand ich spannend. Ich glaube, das ist auch wieder so ein Moment gewesen, wo ich gedacht habe, so, müsste eigentlich mal mehr hören, diese Band. Oder müsste generell mal reingehen in diese Band, weil ich glaube, da habe ich schon wieder einiges verpasst.
Wie heißt das Festival nochmal? Der Essigfabrik da. Da gibt es nochmal dieses 2-Tage-Metal-Festival in Köln.
Euroblast.
Ja. Ey, da habe ich die gesehen, ne? Der ganze Raum voller Schwermetallern, aber der übelste, also richtig Funken und Power und alles. Hör mal, da wirklich, dass da nicht noch ein Schwert geschmiedet wurde, war alles. Und ich sag dir eins, alle, das war voll, ne? Und die haben mit Aftermath angefangen, aber glaub mal, da hat jeder geguckt, als ob er hypnotisiert werden würde. Also das musst du ja auch erstmal hinkriegen als ja. Band, ne?
Ja.
Also, voll. Wow. Deswegen.
Starkes Ding.
Ja.
Auf jeden Fall.
Ich hab die damals im Underground in Köln, rest in peace, mit John und The Fall of Troy gesehen.
Oh. Ah, krass. Stark. Okay, das ist lange her.
Das
ja.
war, ja, stark. Das 2015. Ich habe gerade mal parallel geguckt. Und da haben die ganze Zeit den Running Gag gemacht, aus irgendeinem Grund, dass alle ihre T-Shirts bitte in die Hose stecken sollen. Also die Band hat es komplett gemacht. Alle im Publikum haben es irgendwie mitgemacht. Fall of Troy haben es auch mitgemacht nachher noch. Die Sängerin hat irgendwie auch noch so, irgendwie hat sie so, ich weiß nicht, ob das irgendwas Gehäkeltes war oder so, aber so eigenes, also nicht so Band-Merch, sondern noch so ihren eigenen Kram so hat sie auch noch verkauft. Das war halt irgendwie so, das war voll nett. Also,
das war voll nett.
Ja, das war voll, ich fand das voll sweet. Also die Band ist mir total sympathisch irgendwie in Erinnerung geblieben.
Ja, so. Stark.
Geil.
Wie war das Konzert? Nett?
Na, war nett. Ja, nee, nett. Aber wirklich im absolut positivsten Sinne.
Stark.
Bei dem nächsten dürft ihr mir gerne helfen. Wie spricht man die aus und warum und überhaupt?
Um Gottes Willen, das weiß ich. Das wissen wir selber nicht, wie man die ausspricht. Also beziehungsweise es ist eine französische Band und ich versuche mich mal daran, Daitro laisse vivre les Skelettes. Aber das konnten und können wir nicht aussprechen. Ja, der Song, das ist, glaube ich, einer von den Songs, bei dem David und ich gesagt haben, lass uns mal Mucke machen wieder. Vor 15 Geil. Jahren. Das war wirklich einer von diesen Songs. Ich habe auch eben mal nachgeguckt nochmal, wann der überhaupt rausgekommen ist. Ich dachte so, ja, das war dann irgendwie kurz vor Fjord, so 2011 oder 2010. Oder 2005 kommt der Song raus. Also der ist echt schon sehr alt. Und das ist so einer von diesen, wie soll man das sagen, von diesen super beeindruckenden melodic, vertrackte, super leidenschaftlichen Geschrei-Bands, die echt so ein bisschen, wo ich so dachte, das ist irgendwie so, das kickt mich so hart, ich will eigentlich genau das machen auf Deutsch so ein bisschen. Also so als wir damals so noch nicht ans Musikmachen gedacht haben und irgendwie gesagt, wir müssen mal irgendwann was machen, bevor wir das dann wirklich in die Hand genommen haben, David und ich.
Schön, dass es dann bei auch euch Frank nicht nur ein Spruch geblieben ist.
ja, also wir haben aber auch sehr lange drauf rumgegrübelt und haben sehr lange auch die Abende, die Montage mit Apollo gefüllt, statt mit was Produktivem. Von daher, also mit der Disco Apollo, als die Zeit noch dafür da war. Das ist auf jeden Fall so ein Song, ja,
das sprichst du. Ja, das war genau die Zeit. Ist geil, dass du das mit dem Apollo ansprichst, weil das ist ja wirklich so. Wir waren ja in einem lethargischen Tal der Tränen. Also es war wirklich so, dass die Konstante im Leben von Chris und mir war gar nicht so irgendetwas anderes als Apollo montags in Aachen. Das war, glaube ich, die Konstante unseres Lebens für, ich glaube, so ist circa 2 Jahre. Bedeutete, man ist irgendwie so um 2 Uhr mit a lot of drinks zu Chris in seine Bude gewandert und da saß man dann da rum auf, weiß ich nicht, 20 Quadratmetern Butze und hat halt Mucke gehört. So hat man das gemacht. So. Also ist jetzt nicht so, dass es damals kein Internet gab, aber so hat man das gemacht und sind so alles durchgepfiffen, was denn jetzt so total geil ist. Und hatte da den Spaß seines Lebens und dann war man irgendwann relativ voll. Dann ist man noch für 2 Stunden ins Apollo gegangen, aber was halt auch irgendwie, weiß ich nicht, von meistens dann so von 2 bis 4, wo der eigentlich wieder Zug im Apollo schon abgefahren war, aber man hat halt so geile Mucke gehört, so, kennst du das ja? Man hat gar keinen Bock loszuziehen. Und dann war sehr lange, ja, das müssten wir machen und das ist auch geil und ach so, und man hat da immer so weit überlegt, aber dass man den Arsch hochgekriegt hat, in den Proberaum zu fahren, das hat, glaube ich, bestimmt auch 2 Jahre gedauert. Und da haben sich so sehr viele Bands gesammelt, die dann geile Mucke machen. Und vor allen Dingen ist, glaube ich, auch so eine Band wie Dytro so ein Punkt, wo wir gesagt haben, ey, lass das Ganze auf, also in der Sprache machen, wo wir es am besten können, weil wir halt im ganzen Hardcore, Crust und was weiß ich, subkulturellen Bereich gemerkt haben, dass Lyrics schon a thing ist. Aber die Sprache scheißegal ist, um eine Emotion in irgendeiner Form einem anderen in die Fresse zu drücken. Und das war bei den Bands halt total, also Bands auch wie Envy, wenn wir die mal nehmen oder sowas, japanisch, ey, I don't know what you're talking about, kann ich mir durchlesen. Aber ich wusste halt, okay, das hatte so eine Macht an Musik, wo wir halt immer wussten, ja, das ist so das Ding, so, also dass man direkt wusste, mach es da, wo du dich am wohlsten fühlst, damit du am meisten Emotionen in deine Lyrics packen kannst. Und es ist scheißegal, weil selbst Leute aus anderen Ländern, anderer Sprachen, wenn du die Power irgendwie hast und das in diese Mikrofone dremelst, dann ist hat das irgendwie so eine Daseinsberechtigung. Und deswegen, ja, ist das, glaube ich, auch so eine Stütze gewesen, warum wir überhaupt Musik machen.
Ja. Mhm. Finde ich, Mike, krass, dass du sagst, dass du den nicht kennst. Ich hätte gesagt, das ist genau dein Ding und du hättest die schon seit Jahren auf dem Schirm und ich bin jetzt der Einzige, der hier ahnungslos in diesem Gespann sitzt und denkt so, ja, ey, ich muss wirklich zugeben, ich habe mir das heute den ganzen Tag auch über nochmal angehört und hat mich irgendwie gecatcht. Also ich weiß nicht, ich checke, wenn ihr sagt, das war der Grund, warum ihr jetzt wieder Mucke zusammen machen wolltet und ihr sagt, das ist genau das, was wir geil finden. Ich finde es halt auch komplett geil. Hab mir direkt die ganzen Alben jetzt mal gespeichert bei Spotify, damit ich es mir erstmal durchhören kann alles. Und es ist wirklich, ich habe kein Wort verstanden. Ich habe den Titel nachher mal durch den Übersetzer gejagt, damit ich zumindest weiß, was der Song auf Deutsch heißt. Lass die Skelette leben übrigens. Also auch, ich hab dann so einen Clip auf YouTube gefunden, wo auch wirklich so eine Performance-Cut von irgendeiner kleinen Tour war, in so ganz ranzigen kleinen Shows, so Floor-Shows, wo dann Leute direkt vorm Sänger stehen, der Sänger schreit sich da sein Leben aus dem Gemüt und ach, keine Ahnung. Und im gleichen Zuge beendet das Video aber mit so einem lustigen Handkuss vom Sänger, der das so in die Kamera macht. Das war so irgendwie so real und so nah dran und hab auch drüber nachgedacht, wenn du überlegst, das ist 2005, da gab es halt noch nicht viel mit so, ja, wir machen jetzt hier noch dick, fett Produktion und Backing-Track und hast du nicht gesehen, sondern das waren einfach so 5 Dudes auf der Bühne, ein kleines Schlagzeug, irgendwie 2 Amps, ein Bass und ein Sänger und da kam so viel rüber, also mich hat das richtig gecatcht tatsächlich, die Mucke, das ist heftig.
Ja, vor allen Dingen, was du sagst, ist ja total interessant im Bereich auch, wie wachsen Leute in die Subkultur? Ich meine, wir sind jetzt alle, haben schon ein paar mehr Jahre auf dem Kessel, aber genau was du sagst, hatte ja auch diesen direkten Vibe im Punk-Hardcore von Mitmachen. Also weißt du, wenn du das genau wie du gesagt hast, das sind so 5 Leute, die ballern sich da einen weg. Es war klar, wenn du auch noch 5 Leute hast und du hast dann irgendwie noch 2,50 € auf der Straße gefunden, um dir vielleicht einen Gitarrenverstärker zu leihen oder so, dann konntest du da mitmachen. Ich glaube, das ist halt krass, wie du gerade gesagt hast, heute Backing-Tracks, Professionalität, hier die LED-Wall, da das und so weiter. Da ist, glaube ich, wenn du so eine Show besuchst, von Anfang an immer schon so eine krasse Ernüchterung, oh, wie mache ich das denn jetzt? Weil alle in diesem Übertreffungs-Game irgendwie drin sind. Und das hatte heute gibt es ja auch noch so, aber es, wir leben nicht mehr in einer Welt, wo so diese Mund-zu-Mund-Propaganda und Mixtape-Propaganda so gut funktioniert, dass du einfach sagst, okay, ich gehe jetzt mal halt, keine Ahnung, Samstagabend, jede 2 Monate ist Hot Herz und Rad, da wird dir halt was vor den Kessel gehauen und so. Und, oder du gehst halt ins AZ oder du gehst halt in den Rover und so. Und das finde ich so ein gar nicht so alte Männergelaber, aber das finde ich so ein Stück weit schade, dass sich dadurch halt dieses Movement, wie du genau sagst, so wirde Sachen passieren, nicht mehr so hast. Also, weil damals war die Spielwiese, also was ist damals, hört sich jetzt wieder doof an, aber im Punk-Hardcore-Bereich ist die Spielwiese so gleich. Es gibt halt Amps und es gibt ein Schlagzeug und dann gibt es da halt Menschen, die irgendwas tun. Bei so diesen großen Nummern wird da, glaube ich, jetzt sehr viel Pompei drumherum gemacht, aber die Distanz von Band zu Audience geht, glaube ich, sehr oft, hängt so ein bisschen hinterher.
Ja.
Ist mein Gefühl.
Ja. Doch, bin ich bei dir. Bin ich absolut bei dir.
Und tatsächlich kann ich da auch echt eine gute Brücke schlagen, weil ich nämlich euch, ich glaube, die Geschichte habe ich schon an vielen Stellen das ein oder andere Mal erzählt, aber hier passt es natürlich jetzt auch gut rein. Auch hier wieder der Hint auf eine Vinyl hinter mir. Die Demontage habe ich nämlich damals live erleben dürfen, als ihr im AZ in Mülheim, ich habe gerade versucht rauszufinden, in welchem Jahr das war, ich weiß nicht, ob ihr das noch auf dem Schirm habt, mit unter anderem David, einer anderen Band damals, mit Koslowski, da haben die nämlich, habt ihr Headliner gemacht, hast du zwei Shows an einem Abend auch mal gezockt, viele ja auch irgendwie undenkbar, sowas zu tun. Das war aber, ja, aber das war geil, das war wirklich fett. Und das war halt so fett, das war halt einer dieser Abende, wo man einfach da steht und sich gedacht hat, so, Alter, ich muss jetzt sofort alles von denen haben. Also gib mir bitte die Platte, gib mir das T-Shirt dazu so. Ich habe auch noch die Koslowski-CD hier irgendwo rumstehen. Und aus irgendeinem Grund, ich glaube, ihr habt auch, also mit Fjord habt ihr auf der Bühne gespielt und mit Koslowski habt ihr nachher vor der Bühne gespielt oder so. Aber das hatte halt, also wenn ich so an Jutze oder AZ-Shows denke oder so, ist das für mich so irgendwie der Inbegriff des Ganzen gewesen einfach. Und irgendwie etwas, was ich heute, also es gibt es mit Sicherheit auch noch, aber also irgendwie fühle ich das, wenn du sagst, so die Distanz ist irgendwie größer geworden, weil irgendwie alle den Anspruch haben, dass das alles irgendwie krasser sein muss und irgendwie größer wirken muss und polierter vielleicht sogar, ne?
Ja, es ist, ich meine, diese Art von Shows hast du ja immer noch, wenn du so, also es gibt ja super viele Leute, die halt ballern und auch wenn du Club-Scheiße in Köln und so und AZ Aachen oder sowas, diese Art von Shows gibt's ja immer noch, aber ich habe das Gefühl, diese Community ist ein Stück weit kleiner, weil die Leute nicht mehr so diesen Zugang zur Musik brauchen, um überhaupt Zugang zur Musik zu haben. Wie du schon sagst, ey, schmeiß Spotify an, fährst zur Arbeit, hörst dir irgendwie so alles mal zig durch. Aber da ist es war so ein Moment, wo du halt nur unter deinen Freundinnen und alles drumherum, wenn du auf eine Show gegangen bist, so dieses Gefühl bekommen hast. Und das ist halt heute ein Stück weit ersetzbarer geworden. Oder Kids wissen gar nicht mehr, was es für ein geiles Gefühl ist, vor einer, keine Ahnung, vor so einer Ampeg-Box zu stehen und sich einfach mal und wenn du halt keine Ohrstöpsel dabei hast, bist du halt selbst schuld. Das ist so, das hat ja was mit uns gemacht, warum wir das heute irgendwie immer noch so tun.
Jetzt kommt ja das neue Album, Belle Epoque. Habe ich das richtig ausgesprochen? Super, super. Wenn man es vielleicht runterbricht auf worum es geht, eigentlich ist es ja ein typisches Fjord-Album. Also ihr kotzt euch über die Welt aus, gefühlt irgendwie von Album zu Album noch mal deutlicher und noch mal ungeschönter. Aber wie geht ihr eigentlich inhaltlich an so eine Platte ran? Also habt ihr da so einen gemeinsamen Nenner aus den gemeinsamen Werten, die ihr ohnehin habt? Oder setzt sich da Chris zum Beispiel hin, schreibt die Texte und ihr nickt das danach ab? Oder wie läuft das bei euch eigentlich?
Also David und ich schreiben ja hauptsächlich die Texte, beziehungsweise das ist dann im Grunde, die Themen sind so ein bisschen ein Zusammenwurf von dem, was bei uns in unseren beiden Köpfen vorgeht. Und ich glaube, das war eigentlich wie bei jeder Platte. Wir sind da mit keinem Konzept von vornherein reingegangen, sondern haben halt gedacht, okay, wir schreiben drauf los und gucken, worum es geht. Und es geht, also ich glaube, bei dieser Platte war es dann nochmal so ein bisschen mehr, dass die Themen, über die wir auch schon öfters mal gesprochen haben, sich alle gefühlt nochmal so quadriert und multipliziert haben und man irgendwie schon gar nicht mehr weiß, wie man überhaupt diese ganzen Dinge einfangen und verpacken soll. Also irgendwie, es geht ja so, man könnte schon immer sagen, so, die Welt geht den Bach runter, aber gefühlt hat man heute noch viel mehr Gründe, um das auch noch rational dir jede Art von Licht und Hoffnung wegzureden, weil es einfach, du es gar nicht mehr, du es dir gar nicht mehr rational hindenken kannst. Und ich glaube, das hat zumindest nochmal bei dieser Platte mehr dazu geführt, dass wir, also dass auch ich zum Beispiel auch noch ein paar mehr klarere Worte gefunden habe in den Phrasen, die ich so setze. Und dass ich auch das Gefühl habe, man ist ja auch Fan von so einem gewissen Eskapismus und von so einem bisschen auch einfach geilen Melodien und geilen, einfach Mucke, die auch ein bisschen einen rausholt aus den Sachen. Aber diese Platte ist irgendwie, das war irgendwie nicht möglich so richtig. Also wir haben so gefühlt zieht sich sehr viel so noch viel mehr Gift und noch viel mehr Galle und noch mehr so Sachen, die schwer zu verdauen sind durch die Platte. Und das war irgendwie von vornherein, oder irgendwann wurde das so ein bisschen klar, dass das so wird und dass irgendwie jeder Song so diese Kante hat. Und ja, in Summe war dann dieser Begriff, den haben wir schon am Anfang irgendwann mal gehört, Belle Epoque, wussten aber nicht so richtig, also natürlich ein Bauchgefühl, was das so bedeutet und dass es diesen Begriff, diese Begrifflichkeit gibt und auch so, okay, das war vielleicht so eine Zeitepoche, aber so richtig, was das genau heißt, wussten wir nicht, aber als wir uns dann auch nochmal informiert haben, was heißt das denn genau, und ja, war es dann halt einfach die Faust aufs Auge, weil es halt so, weil wir den Begriff eh schon so ein bisschen scherzhaft benutzt haben, yo, Belle Epoque, gute Zeiten so in der Welt gerade. Und als wir das dann gehört haben, dass es halt genau so vor ungefähr 100 Jahren diese Phase war, wo alle dachten, jetzt geht's bergauf, und dann halt das absolute Gegenteil passiert ist mit den Weltkriegen und so, war das halt so, war der Deckel drauf. Also perfekter Begriff für diese Sammlung Songs quasi.
Er passt ja auch natürlich irgendwie so ein bisschen in die Reihe von D'accord und Couleur, wenn man so will. Also vom Klang und also ich fand es auf jeden Fall, also als ich den Titel zum ersten Mal gelesen habe, dachte ich, ja klar, also es macht absolut Sinn, dass ein Fjord-Album so heißt. Jetzt habt ihr aber natürlich mit 43, mit der ersten Single aus Kopplung, sage ich jetzt mal, direkt nach vorne getreten, inhaltlich. Also wenn man alleine an die Zeile "Wir leben in Hakenkreuzzeiten" denkt, habt ihr da eigentlich auch irgendwie Gegenwind bekommen von Leuten, die es eigentlich auch gar nicht, also wie drücke ich das aus? Also was heißt nicht angeht, aber Leute, die sowieso sich nicht angesprochen fühlen. Also wisst ihr, was ich meine?
Was meinst du, die sowieso nicht angesprochen?
Also im ja. Sinne von man ich glaube, Leute, die sowieso politisch ein bisschen falsch gepolt sind, wenn ich jetzt mal so aus unserer Denke spreche, die wahrscheinlich sowieso auch nichts mit Bands wie Fjord oder Turbostadt oder so zu tun hätten. Habt ihr irgendwie da auch Feedback zu bekommen, oder ist das eher so ein inklusiver Kreis gewesen, in dem der Song auch stattgefunden hat?
Ich glaube, die sind ja schon lange weg. Das ist ja auch gut so. Also die, das, also man hat immer noch quasi, also wir kriegen das ja nur manchmal immer so Scherze mit, wenn der Malek uns dann noch, also Malek ist vom Grand Hotel van Cleef und macht unser Management, wenn der uns dann mal irgendwie was durchzimmert, dass irgendwie da gesagt hat, ja, hier Musik muss nicht politisch sein oder sowas, oder soll nicht politisch sein, da kriegt man es dann rüber mit. Ich glaube auch, dass man heute sehr wenig Arsch in der Hose hat, vor jemanden zu treten und zu sagen, ja, ey, ich finde das total cool, aber lass das mal. Also es ist ja eher eine Sache, die man dann übers Internet abhandelt, ja. Wenn man irgendwas nicht geil findet, und da sind wir jetzt nicht so viel unterwegs. Also das kann so sein, dass man das überhaupt gar nicht mitkriegt. Ich glaube, für uns steht so ein Stück weit, wie du schon gesagt hast, wie geht man an Fjord-Songs oder ein Fjord-Album rein, das hört sich wieder total blöd an, wird dir jede Band so sagen, aber es gibt da halt relativ wenig Masterplan. Es gibt eigentlich immer nur die so eine wichtige Ansage, sich bitte nicht zu wiederholen. Das heißt, wenn uns irgendwas dran erinnert, was wir schon mal gemacht haben, dann klammern wir das sehr schnell aus. Also vieles landet auch direkt wieder im Mülleimer, was wir so machen oder wo, keine Ahnung, Chris mir da einen Riff rumschickt oder ich, und wir sitzen da zusammen dran, wo wir denken, boah, nee, komm, kenne ich schon. Das ist, glaube ich, relativ viel. Und bei wenn dann so ein bisschen Fragmente von einem Song entstehen, entsteht auch sehr, sehr schnell ein gewisser Vibe und der gewisse Vibe wird dann übertragen auf Lyrics. So ist es eigentlich immer. Also es ist total selten, dass man eine lyrische Idee hat, eigentlich nie, und sagt, ich will das abhandeln und jetzt lass uns darauf doch mal Musik schreiben. Das ist so ein bisschen eher so dieser cineastische Ansatz, den wir halt nicht verfolgen. So, es ist eher mal was, okay, was nimmt uns musikalisch mit und was erzeugt für eine Stimmung und welche Worte könnten darauf passen? Und wir hatten bei 43 ist es halt so sehr, sehr lustig. Wir haben bei der Platte ja auch mal was komplett anderes versucht. Also eben nicht gesagt, man writet und geht dann in so eine Studio-Atmosphäre rein. Das war uns immer so ein Stück weit zuwider. Und dann spielt man halt alles das ein, was man sich da mal so ausgedacht hat. Sondern wir haben erst gesagt, lass uns diesen ganzen Prozess mitnehmen. Also wenn etwas Geiles passiert, wenn was Geiles auf dem Griffbrett passiert, lass es mitnehmen. Also das heißt, in jeder Probe oder jede Recording-Session alles schon so versucht, so gut aufzunehmen, dass man es halt verwenden kann. Und so ist halt ein Großteil in die Platte entstanden. Also die Vocals von 43, das war irgendwie heavy. Der Song stand in vielen Ebenen. Und ganz lustig war, dass wir auch das Schlagzeug zuerst geschrieben haben. Also im Prat war irgendwie dann so, dass Chris und ich irgendwas, weiß ich noch, zusammensaßen und haben dann so an Gitarrenlicks gearbeitet und dann habe ich irgendwann zu Chris gesagt, okay, ey, Gitarren weg, ich weiß, wie das ab dem Moment schlagzeugmäßig irgendwie so laufen sollte, könnte, müsste, dann das halt mit Frank noch abklabastert und dann stand das zuerst so in weiten Teilen des Songs, bevor dann halt die Instrumente drüber geflogen sind, weil irgendwie hat sich das so aus der Der Song hat sich so aus der Wucht des Schlagzeugs irgendwie entwickelt. Ganz blöd irgendwie sozusagen. Und dann gab irgendwie sehr schnell die Lyric-Idee bei mir da, wie kann man das so sagen? Also wir haben ja uns schon sehr, sehr häufig gegen Faschos positioniert. Aber ich habe das Gefühl, dass es so nah gerade wieder an einem kompletten politischen Zusammenbruch ist, wo man so 2015 noch gedacht hat, ja, okay, man, die NPD waren kleine Kreise, jetzt geht's los in Pegida und so, jetzt geht's in die Mitte des, aber irgendwie war man doch noch immer mehr gefühlt. Und wo jetzt mittlerweile so eine Ernüchterung eingetreten ist und ich mir im Kopf nicht vorstellen kann, wie Menschen, nach wie vor, wir können über Brainwash reden und über Propaganda und alles, was im Dritten Reich passiert ist, aber trotzdem denke ich, ist ja immer noch so ein Mensch da. Und wie konnte das passieren? Also egal, wie gut die Propaganda ist, egal, wie gut die Infiltration ist, so wie kann das mit einem ganzen Volk passieren? Und man darf, finde ich, auch nie immer von den Nazis reden, sondern das war Deutschland. Also Entschuldigung, gewählt und alles drum und dran und natürlich nachher ein unglaublicher Druckapparat dahinter, aber damit habe ich mich sehr mit der Frage befasst, wenn wir schon vor den Zeiten gerade stehen, dass es wirklich so sein kann, dass wieder rechtsextreme Parteien fast schon stärkste Fraktion werden können, dann sind wir genau da wieder, wo wir da waren, also wo wir 33 waren. Wir wissen, was daraus resultieren kann, insbesondere denke ich halt immer, wenn irgendwann mal der Exekutivapparat übernommen hat, ist es zu spät. Also sieht man ja auch in den Staaten gerade, ne? Bei ICE einfach. Sorry, also denke ich auch wieder, aber es gibt Menschen, die das machen und die das auch geil finden. Genau, die gab es im Dritten Reich. Das heißt, wenn man einmal die Legitimation nach einer Wahl hat, dann ist es sehr schnell da, sowas heutzutage machen zu können und dass es ungeruhigt ist. Und da hat mich dann in dem Text so, jetzt labere ich viel, aber sehr mit der Schuldfrage jedes Einzelnen befasst, auch heute noch, in Bezug auf Nationalsozialismus. Und wir stehen hier alle beisammen und wir wissen alle, ey, wir sind danach geboren. What the fuck, wir können da alle nichts dafür. Aber ich glaube, eine Reflexion in die Schuldfrage, inwieweit bin ich klar jetzt dafür verantwortlich, dass es nicht mehr passiert, Haken dran, aber inwieweit treibt mich eine Schuldfrage an, jeden Tag dieses Bewusstsein im Kopf zu haben und mir hilft das. Also, dass man halt sagt, so als Deutscher, geborener Deutscher, egal wann, trägt man auch in einer gewissen Form, ich weiß, das ist eine harte Aussage, aber so eine Art, ich will jetzt nicht sagen Grundschuld in sich, da wird mich jetzt auch wieder jeder lynchen, aber es hilft einem sehr, dieses Mahnmal zu wahren, sich mit der Historie zu befassen, was aus Menschen passieren kann und wie Menschen miteinander letzten Endes umgehen können, weil da gibt's nach unten echt kein Gewissen mehr, was einen überhaupt auffängt. Das haben wir alles gesehen. Und das war in den Zeilen, die ersten Zeilen standen, weil wir Menschen schaltbar sind und ganz am Ende dieses wir leben in Hakenkreuzzeiten und auch gar nicht so parodiert, das habe ich auch irgendwie, so schlimm ist das alles nicht. Ja doch, es ist so. Also wollen wir wieder wie 33 warten, was denn dann passiert, wenn irgendwann einer mal übernommen hat? Also Entschuldigung, auch das habe ich schon mal gesehen. Ich sehe das auch im Staat, in den Staaten oder in anderen Ländern, beispielsweise im Blick in Iran. Was passiert, wenn das dann mal so ist? Das muss mir doch keiner mehr. Also das muss ich doch nicht mehr sehen. Ich weiß doch, was los ist. Dann wurde dieser Song halt sehr brutal. Und durch diese Situation, vielleicht letztes Wort, dann höre ich auf, einen Monolog zu führen, ist es auch so passiert, dass die Lyrics für den Song auch, das war halt krass, bei Chris und mir, die habe ich in irgendeiner Nacht bei uns im kleinen Homestudio reingezimmert, auch komplett alleine. Und für mich war halt einfach klar, das war halt eine Demo. Ich habe sie im Schreiben recorded und das so eine Demo, um Chris zu zeigen, was ich mir da in dem Song vorstelle. Und dann hat er mich auch am nächsten Tag angerufen und war so mehr weniger nach dem Motto, ey, ich bin komplett überfahren. So auch nach dem Motto, krass so, aber auch krass in der Intensität, wie das gesagt wird. Und dann geht ja immer Diskussion, machen wir das so und was weiß ich noch alles. Aber wir haben diese Lyrics nicht geändert. Also 43 sind die Lyrics, die ich in dieser einen Nacht roughmäßig da reingehauen habe. Es ist einfach, weil wir es nicht geschafft haben. Wir haben es nachher nochmal probiert in einer clean Recording-Umgebung. Jetzt sind wir wieder bei Hi-Fish und so. In einer clean Recording-Umgebung das einzufangen und es ging halt nicht. Die Brutalität war nicht da. Also ganz kurios.
Ja. Aber ihr habt euch dann ja auch dazu auch noch entschieden, das Musikvideo entsprechend zu gestalten. Also auch da habt ihr ja nicht auf die Bremse gedrückt oder so.
Und das finde ich bei dem Musikvideo halt so super beachtlich. Ich habe es mir auch eben nochmal angeguckt und es fängt ja damit an, dass der Kollege noch sehr normal gekleidet an dieser Wand steht und dann ein schleichender Prozess, er immer weiter dahin zugeht. Und dass schauspielische Leistung auch an der Stelle sehr, sehr krass ist, finde ich wirklich gut, wenn man sich halt wirklich mal die Eindrücke, die Bilder, die da entstehen, mal zu Gemüte führen lässt. Da ist ja auch da schwebt ja auch diese Sache von Macht, die auf einmal auf einen zukommt. Ich bin ein normaler Mensch, ich gehe immer weiter und was dieses Regime mir dann für eine Macht verleiht, das bringt er ja auch durch sein schauspielerisches Können halt echt gut zur Geltung, wo ich echt so gedacht habe, so, boah, es ist nicht grafisch, aber es ist zumindest soweit, wenn man sich damit mehr beschäftigen möchte und mal das wirken lässt, ist es schon sehr eindrucksvoll. Und es nimmt dich auch mit, finde ich, in der Stelle. Analyse zu Ende.
Ja, vielen, vielen Dank. Es ist, wir sind dankbar, dass wir Kai Schumann dafür auch bekommen haben, dass er da Bock hatte, das Ganze zu unterstützen, weil wir da auch nochmal gemerkt haben, er war so durch und durch Profi und hat sich so damit beschäftigt, mit der ganzen Materie, um das dann auch auszudrücken, was, ich sag mal, wenn wir das oder irgendwie versucht hätten zu machen, überhaupt keine Chance zu gehabt hätten. Also das war schon cool und die Video-Day-Props an der Pakt nochmal, Michi und Flora, dass wir das dann auch so umsetzen konnten, Landschaftspark Nord für die Location. Da gab es viele Überlegungen, es so zu machen und dass das dann alles so geklappt hat. Das Einzige, ich glaube, unser Manager Malek, also Fun Fact jetzt bei den ganzen ernsten Themen, der hatte wirklich Angst, dass irgendwann der Verfassungsschutz bei ihm an der Haustür klingelt, er hat halt wirklich so über 3 oder 4 Wochen hat er in so übelsten Foren so nach Nazi-Waffen gesucht und so Uniform und so ein Scheiß. Also das kriegst du ja nicht immer irgendwie irgendwo und dann über tausende Kontakte dann und er hat mir nachher irgendwann gesagt, ja, Alter, das ist so wild, was im Internet angeht, weil er als er diese Wumme bestellt hat, es dann auch noch so Reviews dazu gab, nee, liegt voll gut in der Hand und so weiter, ne? Also der hat wirklich gesagt, ja, ich heiß Malek Sharifi und google die ganze Zeit nur so Nazi-Zeug, also irgendwann klopft einer bei mir an der Tür. Ist bisher nicht passiert, aber da auch nochmal Props an GAVC, die auch die ganze Requisite rangeholt haben, weil ey, versuch mal irgendwo eine originale Uniform da irgendwie mal aufzutreiben und so, da hätten wir ja gar keine Chance zu gehabt. Also dann immer noch geil, dass wir coole Punks haben, die uns helfen bei sowas.
Ja.
Starkes Ding.
Ganz dumme, provokante Frage. Wir haben nämlich letzte Woche die Butcher Sisters zu Gast gehabt, die kurz vor der Tour, die waren mitten in der Tour, genau, hatten kurz irgendwie ein, zwei, drei Off-Dates und hatten dann erzählt, dass es, weil sie ja eher so in der Spaßregion unterwegs sind, musikalisch und auch showtechnisch, dass auch sie meinten, es ist auch sehr anstrengend, den Hampelmann immer wieder zu machen. Wie anstrengend ist es für euch denn, auf der Bühne immer wieder wütend zu sein? Also ist das etwas, was es euch, also ist das in euch drin und ihr lasst das raus? Oder ist das, schlaucht das am Ende auch? Weil ich meine, auch so ein Song wie Paroli, den ihr auch irgendwie vor 10 Jahren rausgehauen habt, ich stelle mir vor, dass das vielleicht in irgendeiner Form auch ernüchternd sein muss, wenn du den auch heute performst und denkst, okay, fuck, es hat sich halt nichts verändert, gefühlt, ne? Also eher im Gegenteil.
Ja, ich finde, sorry Chris, dann bin ich nochmal raus. Ich finde das halt, die Aussage finde ich, das, was du jetzt zuletzt gesagt hast, kann ich zuordnen. Also wenn dich ein Song so in Anführungszeichen fertig macht und du schlimmst halt, dass man die Situation hat und immer wieder im Kopf durchgeht, das kann krass mitnehmen. Hm. Aber auch nicht nur bei politischen Songs, sondern auch bei emotionaleren Nummern, die man über andere Sachen im Fjord-Kontext geschrieben hat. Aber wenn man so sagt, absolut no hate, ne? Und Kunst ist Kunst, aber wenn man sagt, ich habe keine Lust, jeden Abend den Hampelmann zu machen, dann würde ich es lassen. Also, weil no Dingens, ne? Also bei uns ist halt immer noch, wenn wir zusammenkommen und Musik machen, dann machen wir das, weil wir das in dem Moment genauso wollen. Und eine Tour ist immer nur dann anstrengend, wenn man krank wird und nicht eben 100% abrufen kann, die man halt für die Songs und so möchte. Aber da kann ich echt für irgendwie alle drei sprechen. Wenn wir auch nur an einem Punkt sagen würden, wir wollen hier, empfinden das als anstrengend, vor Leuten zu musizieren, mit Leuten irgendwas gemeinsam zu fühlen, dann würde das sofort aufhören. Also wir haben keinerlei Grund, das einfach so zu machen, weil halt Fjord jetzt gewisse Songs geschrieben hat und man da irgendwie so eine Maschinerie was abwerfen wird oder abwerfen muss und dann irgendwie so zum als Gaukler vor Leuten zu stehen. Leute, die zu uns kommen, wissen aber, glaube ich, wir feiern zusammen eine heilige Messe und dann ist auch wieder gut. Deswegen, wenn irgendwie einer denkt, das war der Vibe war gerade so bei mir so ein bisschen Top 40 Band und ich muss jetzt wieder auf dem Schützenzelt in Reda-Wiedenbrück spielen, kriegt dafür aber 400 Euro, dann würde ich sagen, ey, nee, also dann nicht, ja, nicht machen so, dann eher so eine Floorshow im Club Scheiße spielen und bei Edeka an der Kasse noch ein paar Getränke sortieren vorher, damit es dann langt. Also das ist so unsere Meinung. Vielleicht auch eine fucking privilegierte Meinung, weil wir es mit der Musik, die wir, nee, das machen andere Bands auch, das ist jetzt weit rausgeschwommen, aber wir haben ja nie forciert, dass die Mucke in irgendeine Richtung geht, dass dann jetzt bitte auf einmal mehr Leute kommen, sondern das ist so passiert, was Schönes. Aber jeglicher Person, die Kunst macht, würde ich sagen, wenn das irgendwie sich nicht gut anfühlt, gerade Kunst zu machen, dann lassen. Also no hate.
Nein,
ich kenne die alle gar nicht.
Also nein, so war das. Es war letztendlich auch eher so dieses, was macht das eigentlich mit einem persönlich? Also ist es ihr beschäftigt euch natürlich auch mit anderen Themen als jetzt die Butcher Sisters, die tatsächlich viel über Bier reden und singen. aber es ist
auch schön.
Auch schön. Ein Biersong von Fjord. Also es würde natürlich würde super zu euch passen, aber ich meine, ich war damals, ich hatte wirklich die Ehre bei diesen bei einem der beiden Tage von diesen vier Shows an einem Tag Geschichte dabei gewesen sein zu dürfen in Hamburg. Ich glaube, das war der zweite Tag, ne? Im ersten war der in Köln, zweite war in Hamburg und das war ja letztendlich auch eine sehr interessante Entwicklung von dem kleinsten Club. Das war in Gott, wie hieß denn der erste Club, wo ihr gezockt habt?
Entschuldigung, ich war gerade noch im
Im Grünen Jäger, genau. Ja. Oben im Dach quasi. Und dann halt irgendwie 4 Shows und dann von Show zu Show einfach größer und größer und größer. Und das war halt, wenn man das halt so mitbekommen hat als Besuchender, fand ich das halt sehr interessant zu sehen, was das eigentlich auch für eine Community ist, die ihr da um euch gesponnen habt. Also, dass das wirklich auch ein Familiengefühl ist und dass man da auch wirklich so dieses, also was du gerade gesagt hast, auch so eine heilige Messe irgendwie abhandelt. Und das ist irgendwie etwas, was ich sehr beeindruckend finde. Ich finde, das ist auch etwas, was du nur, also das passiert entweder, aber du kannst das ja auch nicht, das kannst du nicht durch Geld irgendwie erzwingen. Und das ist auch etwas, wo die Leute einfach irgendwie sehr viel Seele auch lassen.
Mhm. Auf jeden Fall.
Total. Also, ich glaube, das ist echt so eine Sache, diese Shows, das ist, würde ich wirklich als eine der tollsten Sachen, die wir auch als Band und überhaupt als Menschen erleben durften, muss ich echt sagen. Das war eine so krass intensive Erfahrung. Und wo du das mit der Community eben ansprichst, der Gedanke, also der Wunsch war so ein bisschen so der so fast schon, wo man denkt, dass sowas kann man gar nicht erreichen, aber dass man so ein bisschen so dieses Festival-Feeling hat, wo dann auch Leute vielleicht so auf der ersten Show sind und dann man so fußläufig am besten weitergehen kann, vielleicht zur nächsten Show und dann aber auch da, weil da halt mehr Leute reinpassen, dass dann halt die Leute sich auch so ein bisschen connecten und so, dass dann so Leute zusammen auch rübergehen und irgendwie dann hat man so immer auch diese Connection zwischen den Shows und so. Und ich glaube, während den Shows waren wir halt so krass im Tunnel, weil wir halt ein so krasses Pensum abrufen mussten mit, ich glaube, 43 Songs oder so und in 4 Venues und so. Und das war halt komplett insane. Also bei den Proben für diese Tage haben wir uns auch fast aufgelöst, weil wir uns halt so zerlegt haben, um jeden Song irgendwie einzubauen und irgendwie so viele Stunden und bei dieser Hitze, also wir sind echt auf allen Ebenen, haben wir uns da zerlegt. Aber das, was wir so, also das heißt, so man hat natürlich mitbekommen, was passiert ist, aber am schönsten fand ich dann, dass dann danach die Leute uns davon erzählt haben, so wie cool das denn war, genau wie wir das so irgendwie uns ein bisschen gedacht haben, so ey, mein Bruder war dann da, ist dann alle 4 Shows da gewesen und irgendwie auch Freunde von uns und haben die sich da getroffen und haben sich so verschiedene Freundesgruppen auch so connected und sind dann so zusammen zur nächsten Show gegangen und so und also dieses Feeling, das fand ich echt so besonders und so cool, dass wir das irgendwie geschafft haben, also wir im Sinne von die Leute und wir als Band, dass wir sowas wirklich Tolles und Schönes und Besonderes zusammen machen konnten. Also ich finde das, bis heute bin ich super happy, dass wir das irgendwie durchgezogen haben. Also ich glaube, wir haben an dem Tag selber mehrmals gedacht, wir werden das nicht schaffen. Aber ja, das ist schon... Da gab es auf jeden Fall sehr wenig Schlaf.
Ja, ich meine, das ist ja auch ein logistischer, logistisch natürlich auch ein absoluter Albtraum. Alleine von, also innerhalb von Köln und innerhalb von Hamburg ja auch von A nach B zu kommen, denke ich. Ich erinnere mich noch, also erinnere mich tatsächlich gut daran, dass ich vom Grünen Jäger dann zum Molotow irgendwie und da war dann noch, das war ja ein Samstag, da war dann schön noch Trödelmarkt. Ich bin dann noch ein bisschen über den Trödelmarkt gelatscht, so. Dann habe ich mir die Show angeguckt. Ich glaube, dann habe ich ein bisschen Fußball geguckt oder so, weil es halt einfach gerade Samstagnachmittag so, dann zum Knus und dann zum Grünspan, irgendwie das große Finale. Und dann haben halt auch alle gedacht, oh, no shit, das habt ihr wahrscheinlich auch schon mehrfach gehört, dass ihr dann halt irgendwie sagt, so, okay, das war's jetzt so irgendwie. Fjord ist dann, also wir gehen dann jetzt mit einem Knall. Ich erinnere mich auch noch an ein Interview, was wir irgendwie zusammen vor diesen Shows noch geführt haben, wo ihr das auch nicht so richtig rausgeben wolltet, was danach passiert, um dann zu sagen, okay, jetzt kommt übrigens ein neues Album. Kann man das überhaupt toppen? Also es habt ihr darüber nachgedacht, sowas vielleicht nochmal irgendwie anzugreifen oder ist das eigentlich auch so ein, na gut, wir haben das jetzt hinter uns gebracht und das ist schön, das irgendwie in der Historie zu haben, Ding.
Ja, es das, war ja, ich sag mal, das, Ding, das also ist ja so aus einer fixen Idee einfach komplett entstanden, dass wir gesagt haben, wir machen das auch, so eine wunderbare Trinkidee, lass das mal machen. Ich glaube, wir waren einfach überdrüssig von Covid. Ich muss sagen, dass ich das erste Jahr Covid relativ gut geschafft habe, irgendwie, weil man sich so an so ein bisschen, Bandarbeit geklammert hat und auch mal gut war, also gut war zu resetten, nicht irgendwie immer das Nächste. Aber dann war natürlich im zweiten Jahr war das schon relativ heavy, also gar nicht so selber keine Musik machen zu können, sondern kulturell so ein Stück weit abgebunden zu sein. Also mir hat ein Stück weit die Power gefehlt, weil ich halt nichts mehr gesehen habe, also keine Live-Shows mehr, das Feeling nicht mehr hatte. Gar nicht, wenn man selbst spielt, sondern wenn man auch Konsument auf einer Show ist. Und da war halt so nach dem Motto, wenn es dann wieder geht, was über den Sommer ja, das hatte man aus dem Jahr Covid ja gelernt, wieder möglich ist sowas, dass Menschen wieder zusammenkommen können, insbesondere im Sommer, dann lass uns mal auspacken, wir haben jetzt so lange diese Kraft nicht gehabt und jetzt machen wir das einfach so. Das war eine fixe Idee. Dicken Dank geht raus an alle Leute im Hintergrund, die da dann auch Sprinter von rechts nach links geschickt haben, Backlines aufgebaut haben, insbesondere unser FOH damals, Basto Hartmann, der da unglaubliche Excel-Listen gefüllt hat, wo jetzt was, wann, wo, wie sein muss und so. Und wir an dem Tag saßen dann einfach nur in irgendwelchen Autos und haben da alles gemacht. Also wir haben uns tot geprobt, aber wir hatten da doch irgendwie, Christoph, wir haben uns was aufgelöst. Ja klar, weil du die ganze alte Scheiße wieder lernen musst und, und irgendwie auch das dann auch geil machen willst. Und ich war auch, das war ganz lustig, nach der Hamburg-Show ist jemand zu mir gekommen und hat gesagt, also voll krass irgendwie, wie gespielt hat. Und dann hat zu mir gesagt, so jetzt isst du auch mal wieder was. Also ich war auf den Shows, also als Etherfähig, ich habe glaube ich 63 Kilo gewogen. Weil ich einfach nicht mehr zum Essen gekommen bin, weil wir uns halt so viel geprobt haben und es war immer so heiß in diesem Musikbunker, immer bei 40 Grad.
Ja.
Und, ja. Wirklich, ich da war wirklich das da nur Haut, genau, siehst du, Haut und Knochen. Das war, glaube ich, das ist meine Erinnerung an die Shows nach der Show, in der letzten Show in Hamburg. Das Einzige, was mein Gehirn noch so mitgenommen hat, ist diese Konversation da, Mutti, jetzt isst du mal wieder was. Also man merkt schon, in was für einem Film man da unterwegs war. Und dieses Toppen, was du sagst, ach, das ist immer wieder dieser menschliche Run nach dem nächsten Großen. Wir haben uns das auch bei der Belle Pockets gefragt, was ist denn jetzt hier der große, was können wir denn jetzt noch irgendwie so tun und was macht man? Und letzten Endes haben wir es angedeutet, wir haben uns zum Saufen morgen entschieden, weil es auch nicht immer, glaube ich, der nächste große, das Übertreffen, der nächste große Wurf. Wir haben für diese Platte echt alles, was in unseren Flossen stand, haben wir da rausgejagt und wir haben unglaublich Bock, eine geile Tour für die Platte zu spielen und sowas alles, aber dann das ist es jetzt auch. Und wie du sagst, wenn irgendwann eine Idee kommt, dass man alle Platten unter Wasser spielt oder so, ich hab we will do it. Aber wir setzen uns jetzt nicht einen Nachmittag zusammen und sagen so, aber wir müssen doch jetzt irgendwie, nee, dann ist es halt jetzt gerade der Moment nicht, also was heißt nicht der Moment gewesen, dass diese Platte hatte einfach nicht danach gesaugt, jetzt irgendwie etwas. Also es gab keinen Moment, wo ich gesagt habe, okay, das passt jetzt genau da rein oder so. Und dann veröffentliche ich eine Platte, spiele eine geile Tour, rede mit geilen Leuten wie euch.
Danke.
Und that's enough to feel good.
Ja, sehr gut. Stark.
Ich würde tatsächlich gerne nochmal auch irgendwie auf die Platte selber zurückkommen. Ich glaube, das Album ist schon irgendwie das Zugänglichste, was ich je gemacht habe, ohne dass das jetzt irgendwie negativ klingen muss. Aber es hat ja schon, also Lin hat gesagt, oh, das klingt schon anders.
Ja, ich habe gesagt, bei 43 war es mir noch nicht so, also das ist ein Fjordsong, wie ich es kenne und wie ich es erwartet habe. Und beim Messer habe ich gedacht so, boah, stopp, halt. Das ist anders, da ist irgendwie was anderes. Und ich persönlich, und ich weiß nicht, ob ich da jetzt euch aus der Seele spreche oder irgendwie jetzt einen Punkt treffen wunden, aber ich hatte komplette Bring Me The Horizon Vibes bei Messer vor allem Dingen. Und hab gedacht, so, da haben sie, also nicht, dass ihr euch abgeguckt habt, aber es hat schon einen Grund, warum wir euch bei Rock am Ring bei BMTH getroffen haben, habe ich mir gedacht.
Na krass.
Und das hört man auf Messer, finde ich.
Na also, krass.
Elaboriert da gerne mehr zu, aber ich glaube, ich fand das irgendwie sehr offensichtlich in dem Moment.
Geiler Point. Ich weiß gar nicht, was da so am Anfang stand, aber klar, die Brücke, also erstmal vorab, geile Band. Also ich finde die Entwicklung dieser Band krass. Da wird es jetzt auch wieder relativ viel Hate geben. Und hier mit Dingens und so. Nee, Digga, das sind genau solche Punk-Hardcore-Dudes aus Sheffield, die einfach komplett durch den Tisch getreten haben und sich von unten nach oben da hochgeballert haben. Und künstlerisch, muss man einfach sagen, den Bereich des Metalcore, nennt man es noch Metalcore oder hat man es da so genannt? Ich glaube, einfach mal komplett neu definiert haben.
Absolut, ja,
absolut.
Ist jetzt nicht so, dass wir eine Platte schreiben und dann sagen, ey, wir wollen so und so und so klingen. Versuch das gerade mal analytisch durchzugehen. Ja, so schon so vielleicht auch Chris, so ist schon so diese Art von Heavy Riffing. Ich kann das schon so ein Stück weit, ja, so und mit so Samplage noch mittendrin.
Ja, genau das war es. Die Samples haben mich so ein bisschen so. Also hätte man jetzt Chris' Stimme durch Olli Sykes ausgetauscht, hätte ich jetzt gesagt, so das würde passen auch trotzdem, finde ich.
Witzig. Ja, das ist doch voll, das ist doch voll das große Lob. Also sollten wir mal Malek erzählen, dann einfach mal kurz da anrufen.
Es geht doch so, oder?
So eine Support-Tour würde ich spielen.
Ja, ich finde, also da sind mehrere Songs, die ich wirklich, also jetzt wirklich nicht nur aus Fansicht oder mit Fanbrille, ich finde das auch wirklich ein sehr gut gelungenes Album. Aber es hat halt wirklich so ein paar Songs, wo ich dann dachte, krass, also Danze hat ja schon irgendwie, also es hat ja offensichtlich irgendwie diesen Austropop-Vibe zwischendurch, wobei ich noch nicht so richtig verstanden habe, was ihr mir damit sagen wollt. Also nehmt ihr das ein Stück weit mit auf die Schippe oder also was hat's damit auf sich?
Ich rede so viel, Chris. Ja, ich rede ja auch gerne heute.
Deswegen kannst du auch gerne nochmal reden.
Also dieses, das, was du sagst, stammt sicherlich aus einem, also ich habe schon alles gehört, das ist total interessant, weil du sagst, das zugänglichste Album, ich habe schon gehört, das härteste Album, was ich je geschrieben habe, was ich halt auch nicht nachvollziehen konnte, wo ich gesagt habe, Digga, hast du schon mal was anderes? Also habe ich schon gehört. Also so kann aber natürlich sein, auch das härteste in Sachen der Direktheit, der Brutalität der Lyrics, wo ich dann schon so ein Stück weit mitgehen kann. Ich glaube, wo ich anfänglich sagte, wir haben eine sehr hohe Scheiße-Schranke in dem Punkt, wo wir sagen, okay, diesen Moment und diesen Vibe hatten wir schon. It's getter boring, das jetzt nochmal zu tun. Also, Demontage hatte seine Momente als EP, D'Accord vom Style Kontakt. Also, jedes hatte ja so sein Momentum. Und es war bei Dance war, glaube ich, dass auch wieder so der Beat irgendwie so ein Stück weit am Anfang stand. Aber sehr, sehr schnell auch die Lyric-Idee dazu kam, um diesen ganzen Song in so eine Art Disco-Vibe zu verkleiden. Mhm. Und das halt mit einer sehr, sehr kritischen Auseinandersetzung unseres im Podcast versammelten Geschlechtes zu kombinieren. Also es war, es basiert ja am Anfang auf einer absolut frauenfeindlichen Darstellung eines Protagonisten. So ist es jedenfalls dahingetreten, mit K.O.-Tropfen sich Menschen gefügig zu machen. Und endet ja in einem kompletten Rant gerade darüber, dass es auch im Rahmen unserer, also der allgemeinen Gleichberechtigung von Mann und Frau meines Erachtens wieder zurückgeht auf alte historische Werte. Insbesondere dadurch befeuert, dass man halt Frauen verantwortlich macht für eine gewisse Position von Männern, was ja absolut absurd ist. Also die ganze Insel Diskussion, die es gerade abgeht und dass es wieder männerstärkende Podcasts und sowas gibt, wo ich halt denke, Alter, sag mal, haben wir eigentlich komplett den Boden zur Realität verloren? und den haben wir. Und da war halt in dieser Song hatte diesen, diesen eher positiven Disco-Vibe halt vom Band, von fast schon so Indie-Pop angehaucht. Mhm. Und dann fanden wir es sehr passend, über diese Sache einen kompletten, erstmal random, eine nachdenkliche Beleuchtung unseres Geschlechts abzubilden. Und so ist der dann halt geworden. Also ich glaube, so Song hat quasi ein Vibe in gewissen Akkorden oder in gewissen Beats hat wieder sich die Lyrics gefragt. Und ich glaube, so ist das dann entstanden wieder mal. Hm. Wie in so vielen Nummern. Also, ja.
Was für mich halt wirklich auch irgendwie für sich raussticht, ist 2230. Also auch als irgendwie Fan von Bands wie Entertainment oder so, hat das halt direkt so, ich hab's direkt gefühlt. Und was ich aber auch irgendwie spannend fand, ist, dass ihr sehr viel Englisch sprecht irgendwie in den Songs. Jo, das ist sehr viel, rein, also auch wenn es nur so streckenweise gar nicht dominant ist, aber es hat halt immer wieder so Momente, wo du denkst, okay, wir sind plötzlich bilingual unterwegs. Gibt es eigentlich irgendwie Fans oder Hörende oder irgendwie, weiß nicht, ob ihr da Daten überhaupt checkt oder so, wo ihr vielleicht in anderen Ländern tatsächlich auch ganz gut ankommt? Also, weiß ich, gibt es eine Fangruppe in Südamerika, die Fjord abfeiert oder so? Habt ihr sowas auf dem Schirm?
Nee, tatsächlich habe ich überhaupt keine Ahnung, wie das ist. Also, vielleicht gibt es diese südamerikanische Fangruppe, aber dann werde ich das nie wissen wahrscheinlich, weil ich das irgendwie sowas auf jeden Fall gar nicht checke oder so. Ich wüsste auch gar nicht wie, ehrlich gesagt. Aber ich glaube so, das ist, ich glaube, es gibt wahrscheinlich mittlerweile, gibt es 3 Fans in Florida, weil wir da einmal waren. Also da haben wir wahrscheinlich 3 Leute am Boot. Also mindestens 3 wenigstens.
Stark, ey.
Aber richtig.
Genau, dass die das ist mir auch noch gar nicht so richtig aufgefallen, dass du meinst, dass viel Englisch in den Texten ist, aber ich glaube, es gab wahrscheinlich so 1-2 Zeilen, wo wir so kurz überlegt haben, so ja, das ist ja so umgangssprachlich Englisch, aber ich glaube, das war dann immer die Entscheidung, so ja, aber so ist halt frei Schnauze. Also ich ändere das ja jetzt nicht. Wenn ich jetzt wirklich so rede, dann ändere ich das ja nicht, weil es nur weil es Englisch ist. Also ich meine, ne, dann ist das halt so. So, da benutzt man diese Begriffe halt auch so im Daily Life, schon wieder ein englischer Begriff. Ja. aber dann ist das, kommt das halt so rein. Also ich glaube, wir haben sehr viel, ich meine, man geht auch oft verkopft an Sachen ran, aber ich glaube, wir haben versucht oder mehr noch denn je einfach versucht, den Kopf ein bisschen auszuschalten und irgendwie so rationale Entscheidungen auszumerzen. Also dieses so, ja, kann man das denn machen oder ist das denn jetzt irgendwie blöd oder muss man das nicht noch mal besser formulieren oder so? Und deswegen ist, glaube ich, sowas entstanden und viel Englisch und auch sowas wie dieser Song 2230, der halt einfach quasi einmal komplett runtergerantet ist in allen Facetten und dann auch wirklich nicht mehr sozusagen gerade gerückt, sondern einfach here it is. Und ja, da kann man sich jetzt dran aufhängen an dem Song.
Ja, das ist, also ich meine, ich habe es gar nicht im Kopf. Habt ihr eigentlich groß schon mal im Ausland gespielt?
Ja, so voll. Diese Band ist ja, glaube ich, immer noch zusammen, weil, wann war das? 2012 oder was? Also wir haben uns ja 2012, haben wir das erste Mal geprobt, die Montage gemacht und dann müsste das so 2014 gewesen sein, genau. Da kam ja so die Dakor und was macht man als, also immer noch bei mir, wie wächst du A als Band zusammen und B kannst du, also ich glaube in erster Linie nur so dich weiterentwickeln, es geht nicht um Leute so, wie ist es so, wie findest du Fuß als Band, als Gemeinschaft überhaupt, weil wir waren bei Fjord ja ein Stück weit so zusammengewürfelt, so alte Kometenstücke aus Aachener Bands. Und dann habe ich einfach mal gesagt, okay, komm, lass mal 25 Tage Tour DIY-mäßig buchen. Das waren viele Nächte am Rechner und viele alte Connections ausgegraben und wer kennt noch wen. Aber letzten Endes haben wir, glaube ich, 25 Tage am Stück gespielt Und dann hatte ich auch Kontakte damals, diese ganze DIY. Damals gab es ja noch Excel-Tabellen zu booken, ne?
Ja, ja.
Ey, ist geil. Gibt's ja heute auch nicht mehr. Keine Ahnung, weiß ich. Heute gibt's ChatGPT-Tabellen. Ich weiß es nicht. Und dann habe ich da Leute, geile Leute in Pilsen gab's. Da ich mit in Tschechien sind wir da runtergekommen, Ungarn und diesen ganzen in Polen, also so im Osten sehr viel gespielt. Nach so Frankreich, Spanien, Niederlande, Belgien war immer eher schwieriger oder beziehungsweise hat noch sehr selten geklappt. Aber so im Osten haben wir viel spielen dürfen. Bis nach Kroatien runter, ich glaube Zagreb haben wir gespielt und so. Und das haben wir halt alles mit so einem kleinen Büsken, mit so einem Sprinterken, was wir uns hier gebucht haben, gespielt. Und dann war halt einfach klar, okay, wenn du das als Band machst, dann gibt's halt eigentlich nicht mehr viel, was nicht klappen kann.
Mhm.
Und das war so die, also ein Stück weit so Initialzündung. Ich weiß gar nicht mehr, worauf ich hinaus wollte, was so die Ursprungsfrage war.
Ob ihr, also inwieweit quasi Fjord, also auch ihr als deutschsprachige Band im Ausland auch
Anklang, ach so, genau,
findet, das, gefunden habt und überhaupt auch live gespielt habt.
Genau, dann haben wir aber diesen Deitro-Aspekt auch da gespielt. Also wir haben eine Show in Ungarn gespielt, in so einem Keller, in so einem Gewölbekeller, tierisch geil. Das war einer der geilsten Shows der Tour, irgendwie, weil es so surreal war. Irgendwie war, das war in Budapest, ne? Ja, in Budapest, so oben, geile Altstadt und so, und unten so ein Keller wurde dann,
Budapest,
aber ne? Da haben wir schon sofort gemerkt, nach der Show kamen halt Leute und so nach dem Motto, was war das denn? Also, obwohl wir da so auf Deutsch so ein bisschen rumgeblökt haben, aber wir haben da schon gemerkt, okay, Macht von Musik ist irgendwie sprachübergreifend, und das haben wir da so cool gemerkt, ist halt so ein Stück weit weniger geworden, du könntest jetzt das irgendwie natürlich DIY-mäßig noch mal runterrattern. Aber da kommt jetzt natürlich wieder irgendwann dann auch dein eigener Anspruch in die Quere, geil spielen zu wollen. Also wir waren ja auch, bevor wir nach Florida gefahren sind, so in irgendeiner Form so hochprofessionalisiert. Das ist uns ja auch so ein Stück weit auf den Sack gegangen, dass das alles so ausgecheckt war. Und als wir dann in die Vorbereitung für diese Tour in den Staaten gegangen sind, war auch, wo wir ja dankenswerterweise zum The Fest eingeladen wurden, was ja krank war, haben wir uns im Promo auch entschieden, okay, wir fahren das jetzt alles irgendwie mit Camper, Quad Cortex, jetzt Tech-Gefummel, also irgendwie so digitale Amp-Lösungen und In-Ear-Monitoring-Rack und so weiter. Und da haben wir uns echt 5 Tage Gedanken gemacht. Dann haben wir gesagt, nee, wir laufen jetzt mal in den Keller im Bunker, holen unsere Boxen und unsere Top-Teile nach oben, batsch, stellen die da drauf. Und Frank hat irgendwie nur so sich so einen Mini-Klick auf die Ohren geben lassen, wir gar nicht. Und dann haben wir in den Staaten uns halt so richtig so eine alte Backline gerentet mit so 4-12ern und Dingens und haben dann gesagt, so wie damals. Und das war halt da total geil, wo wir gesagt haben, das könnte auch nochmal so hier für unsere, für Europe-mäßig nochmal so ein Ding sein. Da wirklich so mit ganz kleinem Besteck sehr vielen Verstärkern nochmal rumzurattern, war die Zeit jetzt bisher nicht da, aber hatten wir als Band nochmal mega Bock drauf.
Ja. Es gibt ja auch die Stories wie Casper, der damals Portugal the Man irgendwie supported hat in den USA, glaube ich auch ganz spontan, weil er einfach da war und irgendwie alle Tracks auf dem MP3-Player hatte und dann einfach drüber gerappt hat oder so. Und auch hier Hirsch-Effekt, mit denen ich ja viel zu tun habe, die ja auch hier und da auch dann irgendwie in England spielen oder so. Ich finde das halt immer total spannend, weil also generell ist ja irgendwie gefühlt voll schwer für deutsche Bands, wenn es jetzt nicht gerade irgendwie Metalcore ist, mal hier rauszukommen. Aber dann halt auch noch mit deutschsprachiger Mucke. Das zündet hier und da natürlich auf ganz großer Bühne mit den Hosen oder so, aber irgendwie dann doch auch zu selten. Aber man checkt natürlich auch nicht so richtig, wie funktioniert unsere Sprache eigentlich für andere Ohren. Wenn du so Memes oder so Comedy-Videos dazu siehst, so, ne, dann klingt das ja anscheinend immer alles sehr, sehr hart für andere Ohren.
Aber ist das so, ich bin mir sicher, ey, wenn wir zwar jetzt in, keine Ahnung, in irgendeinen scheiß Club gehen würden und da wäre jetzt eine, weiß ich nicht, isländische Band, machen wir es mal, irgendwie ganz, du verstehst kein Wort. Und die nehmen da, weiß ich nicht, die zerreißen da die Tasten des Klaviers, ne? Und du stehst da vorne und du denkst, alter Schwede, da hättest du doch überhaupt gar kein Ding mit Sprache. Und ich glaube, so ist das.
Nee, schon nicht. Aber du musst ja erstmal da hinkommen. Das ist ja
nee,
das
aber, Ding so. Ne? Aber ich glaube, das ist ein Alleinstellungsmerkmal von Hardcore, Punk, Pop, alles, was da drunter so zu verfassen ist. Das wird dir im Pop nicht passieren. Ich glaube nicht, wie wir sind. Wir hören uns irgendwie so. Ist ja auch dieses K-Pop-Phänomen, ne? Er holt euch K-Pop ab so. Also so in unserer Bubble, mich selten, wo ich dann, der Lin ist offline.
Oder nee, man hört aus. Dich gerade nicht.
Sorry. Ich habe mal so eine Phase K-Pop gehört, aber das war auch mehr oder weniger nur so sehr oberflächlich tatsächlich. Da habe ich auch weniger.
Dafür hast du es aber ganz schön offensiv gefeiert, Digga.
Ja, nee, es ist ja auch von der Songstruktur, ist da alles, sind da teilweise so Sachen asiatisch oder ist da alles asiatisch oder gibt es da auch englische? Ich bin nicht so tief in dem Game drin.
Ja, die das ist so ein bisschen denglischmäßig, wie bei euch jetzt auf der neuen Platte. Es kommen okay. Mal so Wörter rein aus dem Englischen, so, zack, da sind sie. Mhm. Aber ich glaube, das ist größtenteils alles koreanisch und dann dementsprechend halt, aber es leiht halt sehr viel von seiner Ästhetik dem westlichen Pop einfach.
Das genau,
halt
aber der. ich finde, da ist ja dann wieder so eher der Vibe und der Style dann entscheidend. Also dieses, ich glaube, es ist ein Alleinstellungsmerkmal von uns so.
Ja.
Also von dieser Art, dass es so super No Borders gibt, wenn ich das mal so irgendwie sagen kann.
Wenig Emotion. Du überträgst nicht eine Emotion, sondern es ist so der Vibe, der darüber geht. Und das, was du meinst, David, ist halt wirklich so dieses. Du brauchst dir nicht zu verstehen, um zu checken, was man dir da sagen möchte in dem Falle, weil es einfach dann gefühlt wird, sag
ich
jetzt einfach.
Genau, und ich habe immer das Gefühl, in einer wunderbar eingekleideten Melodie ist das schwieriger, aber wenn du da so echt die Bühne zum Ballern bringst, ist das natürlich ein ganz anderer, ganz anderes Ding so.
Ja, voll.
Und dann gibt's natürlich das Phänomen Bad Bunny, der jetzt einfach irgendwie gefühlt überall auf Platz 1 ist, wo es natürlich dann auch knallt. Ne? Aber es ist
aber,
halt, aber auch
geil.
Ja, voll geil. Ich feiere es auch mega. Auch interessante Diskussionen, die sich da aber auch wieder auftun. Warum jetzt plötzlich die, weiß nicht, südamerikanische Kultur, Musikkultur, warum die auf einmal so präsent sein darf oder so. Das finde ich auch wieder eine sehr sehr toxische Art und Weise, wie man an diese Diskussion rangeht, als wenn wir der Nabel der Welt wären. So.
Ja, voll.
Jetzt habt ihr, nächsten Monat geht ihr auch wieder auf Tour, wir haben viel über Tour gesprochen, und habt unter anderem Tribute to Nothing mit dabei. Ja, erzählt doch mal kurz was dazu. Wir haben nicht mehr viel Zeit, aber nochmal, also das ist ja, glaube ich, auch ein Happening für euch, oder?
Ja, Wahnsinn. Wahnsinn. Also ich kann da nicht mehr als Wahnsinn sagen. Wir haben immer, irgendwie gibt es mal so einen Moment, dass man so JugendheldInnen irgendwie mitnehmen darf. Und man macht das auch wirklich aus einem hauptsächlichen Grund, damit man diese Band sieht, ne? Total bescheuert. Aber das ist das so. Also und also krass, dass ich hab, wir haben es irgendwie an so einer Theke wirklich aufgefangen. Und haben gesagt, da passiert wieder was und einfach mal angefragt, weil ich den Promoter auch ziemlich gut kannte von denen hier und irre. Also das ist eine meiner absoluten Oberlieblingsbands, läuft geil. Bei uns so immer im Bus. Und ich glaube, ich noch viel mehr deswegen, als zum Beispiel bei Chris so, weil ich die damals auch in diesem ganzen DIY-Kosmos so aufgesogen habe. Das ist so krass. Und jetzt, das einzige Problem ist, dass wir danach spielen. Also das meine ich, ich würde es gerne auf den 4 Shows umdrehen. Also wir werden das mit denen nochmal besprechen. Ich glaube, da haben die keinen Bock drauf. Aber für mich persönlich wäre das viel geiler, weil da wäre bei mir wirklich Front Row, Stage Diving, Fingerpointing, alles, was du dir vorstellen kannst. Ne? Also
geil.
Aber tatsächlich auf dem angesprochenen Amplifier Festival sind die ja auch am Start, ne?
Ja, aber da ich will ja halt vorher schon.
Ach so, ja gut.
Also
ja.
Wir spielen 4 Shows mit denen. Ich würde mich wirklich darauf verbürgen, auch wenn mich alle Leute, die mit mir unterwegs sind, Crew, Band und so, aber see you in the pit, ne? Also vor der Show, der Chris, dem springt schon der Schalk, der Schalk aus dem Nacken. Aber ich glaube, es wird mir wirklich passieren, dass ich mir da so zwei Cola Libre vorher reindrücken werde und in der ersten Reihe richtig Stress im Publikum machen werde. So richtig
Stress über David, sagst du.
Ich bin richtig Stress und da bildet sich bestimmt so eine Bubble und sagen, was ist das denn für einer?
Was ist das für ein Atze, Alter, ey? Was
weil die da? Weil die mich auch anzünden und immer angezündet haben, weil das so eine fantastische Band ist, so ja. Killer.
Killer.
Geil. Ein paar Shows sind, glaube ich, schon ausverkauft.
Ja. Von denen oder
von der Tour jetzt. Also
ich hab mich ja aufgeregt, ne? Die spielen im Oktober eine Tour.
Ja.
Also jetzt muss ich wirklich sagen, da war ich auch böse mit dem Promoter. Da spielen die so Sonic Ballroom und so, so abgefahren, krass, geilste Läden und so, so 100er Locations. Aber ey, wir werden da nicht als Support gefragt, ne? Also da war ich wirklich ein bisschen sauer. Da spielt hier Stefan Langener, kennst du, mit Leaves?
Ja, ja.
Support. Und da habe ich mich wirklich ein bisschen aufgeregt, weil so geht man ja nicht miteinander um, ne? Also, dass wir jetzt so mitnehmen, ey, ich hätte, wenn da eine Anfrage gekommen wäre, ey, wollt ihr uns da supporten? Wir hätten das sofort gemacht. So 4 Shows in 100er Läden, einmal durch den Tisch treten, voll geil. Aber voll geil. Das wollten die nicht. Deswegen ist da, glaube ich, noch ein bisschen Distanz. Aber wir sind ja auch noch Kiddies, sind ja alte Leute.
Fjord im Sonic Ballroom würde ich, boah, ja, würde ich so fühlen.
Tribute to Nothing Headliner. Wir spielen vorher ein bisschen was. Ich hätte es gewollt, aber jetzt Stefan darf und das sind auch geile Leute. Und ja, schade. Nächstes Mal.
Muss halt mal privat ein bisschen Stress machen gehen.
Ja, mach ich.
Geil, Jungs. Ich hatte Spaß. Wir kommen langsam zum Ende. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß.
Voll.
Es geil. War wirklich, war cool,
ja. Ja, geil, dass jede Platte bei dir im voll, Hintergrund, ne, für mich auch eine Messe ist, ne? Entertainment nach der Kippe Pogo. Fuck, jetzt ist mir gerade, wir waren mit denen auf Tour, ich habe jetzt gerade den Band, aber ich kenne die Platte in und aus. In der Mitte,
We
Never Learn to Live. Asche über mein Haupt. Dann Rolo Tomasi, oben steht Fire in the Attic.
Ja.
So, dann John Coffey, die Unstashed ist das, glaube ich. Und dann die Matula Schwere.
Man könnte meinen, ich habe mir eventuell was dabei gedacht bei der Zusammenstellung.
Das macht er immer.
Das ist ja genau.
Pass auf, kurze Frage. Ich muss mal gerade noch, die Frage muss ich jetzt stellen, das haben wir beim letzten Mal nicht gemacht. Ich glaube, das wäre auch die falsche Frage gewesen. Wie steht ihr beide zu Thrice?
Weil
Running Gag bei diesem Podcast ist halt bitte. Krause, also das ist ja, Thrice ist ja die Lieblingsband aller Musiker so gefühlt oder aller Musiker und ich habe mit Thrice gar nichts an der Brause. Also ist noch nicht mal böswillig, aber ich bin da wo ganz woanders einfach, ja, ich bin da ganz woanders. Nein. Aber Mike connected mit jedem unserer, also mit fast jedem unserer Gäste zu diesem Thema immer.
Aber
und
du machst
immer wie so ein Kind daneben, denkst du, so, ja, cool.
Aber du machst jetzt eine Sache, weil ich war in deiner selben Situation. In dieser ganzen Emo-Phase hatte ich keinen Kontakt zu Thrice. Das war Chris mehr. Chris total gefressen, ich nicht. Aber die To Be Everywhere ist To Be Nowhere. Alter, nimm dir die mal. Und nimm dir die einfach mal. So zur Brust.
nimm dir die einfach so zur Brust.
So, aber dreimal hintereinander und du bist in einer anderen Welt. Also die hat mich in vor allen Dingen Hurricane und alles, was darauf passiert ist, das hat mich so tief berührt.
Okay.
Die Platte. Und wenn man danach sagt, die anderen sagen von Thrice, naja, okay, aber das war meine heilige Messe.
Okay, Mike, hast du gehört? Ich muss mir das jetzt auch zu Gemüte führen.
Ich hab nichts anderes erwartet, lieber Lind. Ich dachte, ich spare mir diese Frage diesmal, obwohl es sich anbietet, weil die jetzt nämlich demnächst in Deutschland sind. Ich bin natürlich da in
Hamburg. Natürlich bist du da.
In der Fabrik, leider.
Geil.
Findest du? Ich finde es ein bisschen...
Ja, der sieht geil aus. Wegen diesem
Pfosten so irgendwie, also, ja.
See you in the pit, ne? Da ist, vorne ist immer Platz.
Zwei Cola Libre und dann ab in den Pit.
Zwei Cola Libre und dann, ja.
Ich bring tatsächlich meine Freundin mit, die mit der Band bisher auch so gar nichts am Hut hat, aber es war so ein großer Wunsch von mir, dass sie sich das einfach mal mit mir zusammen gibt, damit sie auch mal merkt, wie ich drauf bin, wenn ich die Band live sehe. Wir haben auch ein Hotel da und so, also das heißt, ohne Rücksicht auf Verluste auf jeden Fall.
Zwei Cola Libre. Könnten mehr als zwei werden.
Könnten auch drei werden.
Könnten auch drei werden.
Geil.
Ja.
Ne? Gigantische Band, absolut gigantisch.
Ist so.
Da ist es.
Lin, wir haben Playliste. Hast du Songs mitgebracht?
Ich habe Songs mitgebracht.
Jungs, wenn ihr auch noch was auf unsere Playliste schmeißen wollt, ich gebe euch den Moment, ihr könnt gerne zwei, drei Sachen raussuchen, auswählen. Lin, mach gerne mal den Anfang.
Damit wir schon mal irgendwo hingehen. Ich fange an mit der Band Killing Pace, haben jetzt am letzten Freitag ein Album rausgehauen mit dem Namen HCPM. Absolutes, kannte ich vorher auch nicht, absolutes Power-Violence-Brett. Also es ist so, ich bin Nails-Fan und das ist genau das, was ich brauche, wenn ich sowas höre, wenn ich sowas brauche. Dann die Band Seven Letters Never Sent aus Belgien, aus Gent tatsächlich, haben auch ein neues Album-EP rausgehauen, Beneath Autumn Suns, davon der Song I Wept, auch sehr starkes Ding, ist ein schöner 2000er Metalcore-Brecher. Also so wirklich Early Metalcore, so Richtung Poison the Well, wenn man so möchte.
Geil.
Und dann habe ich mir jetzt überlegt, okay, was könnte noch so ein bisschen thematisch gut zu Fjord passen, ne, in Bezug auf die Platte. Ich hatte zuerst 100 tatsächlich in der Hand, 100 Shelter von der Resist Revolt Album EP, aber ich habe mich gerade noch umentschieden zu Brutus. Die hatten jetzt vor kurzem ihr Live-Album rausgehauen, was ich auf einer wunderbaren Doppelkassette erstanden habe. Von dieser Live Album würde ich ganz gerne War nehmen, weil ich das eine unfassbare Performance empfinde. Also ich habe mit Brutus auch sehr wenig zu tun gehabt, habe diese Live-Album gesehen, habe gesagt, komm, bestell jetzt einfach mal und hör dann mal rein und sei das jetzt mal der Auftakt für dein Brutus-Erlebnis. Und War hat mich mitgenommen, hat mich absolut abgeholt und mitgenommen und danach war ich ein anderer Mensch.
Aber Ehrenmann, dass du das auch einfach machst, ne? Einfach mal blind sich in Tapes kaufen und sagen mal, so, pff.
Ich muss jetzt mal noch mal hier diese, habt ihr schon mal ein Case für Doppelkassette gesehen? Das ist ein Case für Doppelkassette, ja?
Das habe ich noch nie mal erlebt. Doch! Hier! Die Roxette, Alter. Ich glaube, die Crash Boom Bang von Roxette.
Geiler Song, ey.
Aber hier sind einfach Doppelkassetten drin. Leute, ihr braucht bei Fjord auch unbedingt Kassetten, bitte.
Voll geil.
Bitte darum, ich brauche Kassetten von euch.
Geil. Auf jeden Fall sehr hübsch.
Es ist eine unglaubliche. Die gab es sogar als VHS, haben sie die auch rausgebracht. Als Video-VHS. Die konntest das ganze Live-Album anstatt als DVD als VHS kaufen. Fand ich auch genial, aber ich habe halt leider keinen VHS-Spieler, deswegen habe ich es dann sein gelassen. Ach, aber Kassette habe ich.
Ja, geil. Jungs, habt ihr schon was?
Ich kann voll auspacken.
Geil, hau raus.
Ich würde da gerne, kennt ihr die Band Ren? Ich buchstabiere. Das ist, ich glaube, italienische Hardcore-Band. Die hatten einen Song, der heißt Tiger Suit und das war wirklich eine Bowlingkugel in so einem wunderbaren Porzellanladen. Der Song heißt Tiger Suit. Die Band wird geschrieben R-A-E-I-N. Oder wie der Deutsche sagt, Richard Anton Emil, Ida Nordpol. Ey, mein Gott. Und der Song heißt Tiger Suit. Unglaublich.
Wenn es diese Band überhaupt gibt auf irgendwelchen Streaming-Portalen.
Ich hab sie schon gefunden.
Die sind mini.
Eine
Mini-Band.
Sollte man hören. Unglaubliche Band. Ich komme nur mit so Hardcore-Klitschen, weil das ja voll. Also, ich habe in den USA, als wir drüben sein durften, eine Band gesehen, die heißen To Forget, dreimal. Das geilste Mal einfach nur in einer Garage. Wir haben in einer fucking Garage bei irgendwem zu Hause gespielt. Es waren 10 Leute da und ich war im Himmel. Ganze Album hören, feiern. Album heißt Echoes Take Their Place. Kann man jeden Song von hören. Ballern dich komplett gegen die Wand. Dann am besten kein Getränk in der Hand halten, das fliegt weg. Ist grandios gecrusteter Oberpunk.
Geil.
Ich glaube, ich hatte immer mal Pill of a Path. Apathy, glaube ich. Apathy. Apathy wird der.
Das war das Wort.
Wird Apathy. Der Einmann sagt Apathy. Und eine letzte Nummer, die ich irgendwann jetzt mal wieder nochmal gehört habe, mich komplett wirklich mitgenommen hat: Freundeskreis mit dir.
Boah, geil. Geil.
Also ihr seid ja so mehr so härtere Musik, aber muss den Leuten auch mal so ein bisschen Love ans Herz legen.
Ich bin voll am Start, volle Kanne.
Genau.
Mike ist das, der Softe von uns.
Ja, also dann sollten wir mal einen schönen Abend
unbedingt
mit einer Flasche Crèche-Martin und leichtem Kerzenlicht verbringen.
Boah, ey, halt dich an deiner Liebe fest, ist von Freundeskreis, ist mein Sommersong. Jedes Jahr aufs Neue, Alter. Boah.
Geil. Ja.
Richtig fett.
Jetzt parkt der Chris mit Depressiver. aber hochgradig geiler Mucke aus.
Ja, pass auf. Also, wenn ich noch was reinwerfen soll, was ein bisschen abweicht nochmal, dann wäre ich, glaube ich, sogar. Also, ich bin ja auch tatsächlich, bin ich auch ein ziemlich großer Radiohead-Fan, muss ich sagen. Weiß nicht, wie da. Das ist ja auch, das spaltet ja auch, glaube ich, die Meinungen so, ob das, ob man dabei einschläft oder ob es einem das Herz zerschmilzen lässt, so. Und da würde ich wahrscheinlich so. So ein Song wie All I Need reinpacken von der In Rainbows, weil ich finde, das ist so eine wahnsinnige, das ist so ein Song, der parkt mit der Atmosphäre so krass aus, dass es dir gleichzeitig schaudert und du dich freust und es ist einfach nur geil, finde ich. Und dann habe ich noch einen Vorschlag, das war eine Band, die hat uns der Beray, der hat die Platte mit uns aufgenommen und gemixt. Der hat irgendwann im Prozess hat er gesagt, lass mal so einen Song machen hier. So, also wir schicken ja immer so Sachen hin und her. Und dann hat er irgendwie eine Band geschickt, die hieß, die habe ich noch nie gehört, die hieß Honning Barna.
Geil.
Und dann habe ich das angemacht und dachte so, okay, wow. Es ist halt auch so super übertriebener, so total straightforward, hardcoreiger, aber irgendwie schon fast, also das kippt schon fast hinten über, weil das irgendwie so über total übertrieben zusammen compressed ja, Shit ist so. Und ich dachte so, ja, fühle ich. Mega geil. Also da, zum Beispiel der Song ist, der heißt Rot Big H-O-N-N-I-N-G B-A-R-N-A.
Machst du bitte auch nochmal mit Heinrich Otto? Und, also diese, damit es
Heinrich
Otto?
Ohr, Nasenfried, Nasenfried, Ingrid, Nasenfried. Grabschaft. Brausetablette. Artefakt. Ruinenkampf.
Nasen.
Schlaf und Artefakt.
Da habe ich schon ein gutes Tourspiel. Wir werden uns nur noch Worte in einer Kodierung vorsagen. Das wird gut.
Stark.
Okay, ich habe noch einen letzten.
Bitte.
Und zwar, lass uns doch gerne noch mal die Band Press Club reinwerfen.
Oh, geil.
Weil die sind auch nämlich super geil.
Geil.
Habe ich in einem ganz kleinen Club auch gesehen in Bristol, wo wir extra hin sind, ich mit meinem Bruder. Und das war auch eine der geilsten Shows. Es war viel zu laut. Also ich bin komplett gestorben. Danach habe ich wahrscheinlich 6 dB auf dem linken Ohr verloren. Aber das war so eine geile Show, das war so charismatisch, das war so einfach geil. Ja, was nehmen wir von Press Club?
Och, diese Platte, die...
Ich fand ja diesen Song, ja, du meinst wahrscheinlich die ältere Platte.
Ja, ich bin ja so ein Antiker.
Aber ich muss ja sagen, ich fand ja auch diesen neuen Song, fand ich sehr, also diesen neueren von der neuen I Am Everything, der so ein bisschen abgewichen ist von deren normaler, ja, was die sonst so machen, so ein bisschen, aber ich glaube, einen Song reinwerfen, wie hieß nochmal der
Endless Teil, Motion der war Teil ja meiner. Track, oder Endless Motion war von der.
Endless Motion ist auch geil. Der Title Track, ja, To All the Ones That I Love. Der Title Track von der Platte fand ich eigentlich sehr
cool.
Ging mir richtig gut rein auch. Also vielleicht nehmen wir den als.
Geil.
Wenn Leute die Band noch nicht kennen, dann ist das, glaube ich, ein ganz cooler Einstieg.
Nice. Dann mache ich auch noch mal schnell, ich höre relativ viel so Krams wie Fontaines D.C. aktuell.
Ach, und, geil, ja.
Lieb den Vibe, aber auch halt alles, was so
auch sehr gute Wahl.
Ja, auch so irgendwie Idols und hier Viagra Boys und so feiere ich mega ab. Und ja, Starbuster ist ein Killer-Track. Also wenn man die Band warum auch immer noch nie gehört hat, das mega geiler Vibe. Dann eine Band, die ich Boah, Lin, du wirst dich wahrscheinlich nicht mehr an die vorherige Band von denen erinnern, aber die haben damals mal auf meinem Festival in Kleve gespielt. Mountains to Move hießen die. Das war so eine belgische Emo-Band.
Doch, ich erinnere mich.
Die haben irgendwann dann irgendwie nichts mehr gemacht und jetzt habe ich vor kurzem Instagram-Ad bekommen. Hab gesehen, ach, guck mal, den Sänger kennst du doch. Und der hat irgendwie eine neue Band namens Spare Kid. Und die haben den Song Preoccupied irgendwie, weiß nicht, letztes Jahr oder so rausgebracht. Mega geil. Ist irgendwie so Knuckle-Puck, Real Friends, was auch immer, aber klingt richtig fett, klingt richtig, also klingt nicht nach einer Band, die 700 monatliche HörerInnen hat. Sehr viel mehr Potenzial hinter, bin ich total gespannt, wo es dahin geht. Und ja, weiß ich nicht, ob ihr die kennt oder ob das einfach nur so meine Krefeld-Connection damals war. Habt ihr mal von Truesight damals gehört?
Ja, sagt mir was, ich habe auch kein Bild.
Mit Benjamin Wussow am Mikrofon. Die gibt's schon lange nicht mehr. Das war aber quasi meine Jugendband, mit der ich immer, also wenn ich zu einem Jutze-Konzert gegangen bin in Kevela, dann war in der Regel irgendwie immer Truesight oder Innocence und
die Black 8 Balls und so am Start. Lass mich so erklären, David, das waren Mike's A Drop in the Ocean.
Ah, okay, ja, so. Geil.
Kann man so sagen, ja, genau. So. Und die haben aus irgendeinem Grund haben die vor kurzem, obwohl die gar nicht mehr aktiv sind, da nochmal irgendwie ein Album bei Spotify reingeparkt und deswegen können wir da einen Song draus nehmen. Hearts and Other Things That Break, das ist einfach so richtig geiler 2000er Post-Hardcore-Screamo-Krams irgendwie. Richtig geil. Shoutout an die Jungs. Haben mir sehr, sehr viel Freude in meinem Leben gebracht. Deswegen hört da gerne mal rein, wenn euch das interessiert. So,
mehr Shows Jungs. In Kleve. Mehr Shows in Kleve.
So, Rathaus, Shoutout.
Rathaus, Shoutout.
Bester Name. Mehr Shows in Kleve.
Sehr gut.
Fjord spielt in Kleve.
Im Rathaus, ich kann euch da Connections verschaffen, wenn ihr wollt.
Leute. Ja, da haben wir, glaube ich, sogar schon gespielt mit meiner ersten Band vor Fjord vor 20 Jahren. Also, da habe ich auch schon, glaube ich, im Rathaus
Lass in Kleve das machen. Gespielt.
Ich glaube wirklich, ich erinnere mich an den Laden. Starker Laden. An den Namen.
Super starker Laden, super korrekte Leute. Dass der noch existiert.
David macht direkt Notizen, finde ich geil.
Ich habe das mir sofort geschrieben, ich will im Rathaus in Kleve. Das war groß.
Nein, so groß ist das nicht. Nein, so groß. Da hat jeder schon mal gespielt und
Wie gehen da rein?
100?
Nee, 150 oder so.
150, dann aber auch schon sehr spack.
Ja, Release-Show morgen. Ich rufe den Malek an, hätte ich Bock drauf. Im Rathaus in Kleve.
Ruf an, Floor-Show.
Wir sind da, 18 Uhr.
18 geil. Uhr.
Ja, geil. Cool.
Soundcheck 19 Uhr. Ich ruf mal an, vielleicht brauchen die ja noch einen Mischer, dann fahre ich auch noch vorbei.
Ey, lass, ohne Scheiß. Ja, finde ich, habe ich mir notiert. Hätte ich Bock drauf.
Let's do it.
Geil.
Ich glaube, es hören sogar, also irgendwer vom Rathaus hört auch diesen Podcast, meine ich. Also, wenn ihr jetzt gerade irgendwie in die Luft springt, so, dann wisst ihr ja, wo ihr anrufen müsst. Geil. kleiner Fun-Fact noch zum Schluss. Ich habe da mal mit Landmarks gespielt, als sie noch überhaupt komplett nicht bekannt Siehste? Waren.
Siehste?
Also, das ist schon ein geiler Laden. So. Also,
Fjord und Landmarks. Landmarks im Rathaus in Kleve. Morgen.
Kommt alle vorbei.
Geil, ich habe es mir wirklich notiert. Hätte ich Bock drauf. Ja, weil das gut. Kann ja nicht sein. Dass ich da noch nicht war.
Ich weiß jetzt auch schon, welches Snippet wir auf jeden Fall für unsere TikToks und Instagrams und was auch immer nehmen.
Rathaus in Kleve, ja.
Nageln wir euch jetzt drauf fest. Finde ich geil. Alles klar, ey, Jungs, nochmals vielen, vielen Dank.
Ne? Danke euch, ey, für das
Gespräch.
Ja,
danke gerne. Ein Wink jetzt in die Vergangenheit, dass der Release toll gewesen ist und dass das einfach alles richtig gut wird mit der Tour. Und dann.
Wir sehen uns ja hoffentlich auch. Ne? Ja, bitte.
Bitte, Hannover. Also bin ich, würde ich sagen.
Ja, geil. Ja, dann, ja.
Ne?
Bring alle mit, die du willst. Ich bringe Getränke.
Bin ich. Oh ja, geil.
Sehr gut.
Alles klar. Das können wir.
Ja. Gut.
Bleibt gesund, Leute. Ihr wisst, wo ihr euch melden müsst. Gerne euer Feedback zur Folge und gerne auch mal irgendwie Themenvorschläge, Gästevorschläge, was auch immer. Wir freuen uns über jeglichen Kommentar. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Bis dann. Tschüss.
Bis dann.